Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 583. Heute mit der Review zu der WWE Survivor Series. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Kai, um gleich den Elefanten im Raum anzusprechen. Schwebst du wieder einmal, zum zweiten Mal in der Headlock-Historie, im 7., 8., 9., 10., 12. Himmel?
Genau, R-Truth Comeback hat uns alle berührt, um nochmal Triple H's Gag zu klauen.
Ja.
Ja. Ach, ist schon witzig, ne? Also, ich glaube, man ist jetzt nicht mehr so euphorisch, wenn man sagt, oh cool, CM Punk ist zurück. Sondern man sagt jetzt, Integrität, Prinzipien, scheißegal. Ich bin hier für Geld und Aufmerksamkeit und ich bin ehrlich, ich finde es super geil interessant, was da gerade passiert. Ne? So, du merkst wieder, natürlich, wir können alle sagen und irgendwelche Sachen abhaten, oh, CM Punk, alles kacke und unprofessionell. War er auch natürlich. Ne? Haben wir viele Podcasts drüber gemacht, weil zieht auch gut das Thema. Und letztendlich, auch hier merkt man wieder, so, der Typ ist zurück, die laden das Video bei sich bei Twitter hoch, 15 Minuten, also 15 Minuten ist das oben, hat 1,3 Millionen Aufrufe, ne? Da kann man auch 800 Mal sagen, ah, ein Punk, das zieht alles nicht und zieht halt schon irgendwie auf Social Media. Gucken, wie es halt ist, natürlich in x Monaten, ne? Wer sich da mit wem vielleicht prügelt Backstage, Triple H, CM Punk, Schlägerei, wer weiß.
Wird spannend.
Aber man merkt jetzt auch bei uns auf dem Discord, ne? Also du hast Events gefühlt, da fragst du dich, hat einer geguckt? Und heute Morgen, ich gehe in Discord rein, booms, 100 Nachrichten. Ne? Also ja, zieht halt. Von daher ist krass.
Genau, also da gerne auf den Discord kommen. Da wird gerade im Spoiler-Kanal heftig drüber diskutiert, über die Personalie CM Punk. Was bringt er WWE? Wie lange bleibt er bei WWE? Wir haben so ein paar Details natürlich auch bekommen. Da werden wir gleich drüber sprechen, wie das da überhaupt zustande gekommen ist. Und dann natürlich auch, wenn ihr bei YouTube das hier Ganze hier schaut, gerne natürlich eure Meinung zu dem gesamten Thema, auch zur Survivor Series, gerne in die Kommentare schreiben. Da freuen wir uns drüber und wollen da auch so ein bisschen Leben in die Bude bringen. Aber natürlich geht es nicht nur um CM Punk hier. Ich werde gleich noch meine Meinung natürlich auch dazu kundtun. Das ist hier der große Cliffhanger. Das hier, bleibt dran, Leute.
Genau.
Jetzt bin ich auch ganz ehrlich, also dieses Comeback, ich habe nicht damit gerechnet.
Nee.
Und das bringt auch tatsächlich unsere Planung so ein bisschen durcheinander. Wir werden mal schauen, was wir nächste Woche an dieser Stelle bringen. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, so viel nehme ich schon mal vorweg. Es gibt aber noch mehr. Es gab natürlich die großen Wargames-Matches, es gab noch andere Matches, über die wir sprechen haben. Es gab die Geschichte rund um Randy Orton, die auch sich durch die gesamte Show gezogen hat. Ist er da, ist er nicht da? Wir starten durch mit der Review zu der Survivor Series. Wenn ihr mehr von uns haben möchtet, wisst ihr Patreon Steady, YouTube-Kanal-Mitgliedschaften und nicht zu vergessen, nächste Woche am 2. Dezember 17.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal gibt es das Watch Together zu One Night Stand 2006. Das ist wieder eine schöne Spendenaktion im Vorfeld von Weihnachten. Einer unserer Hörer hat was gespendet. Wir spenden was für einen guten Zweck. Seid dabei. 2. Oktober. Kommende 2. Oktober, 2. Dezember natürlich, 17.30 Uhr, da geht's ab. Also einen Tag vom ersten Advent tun wir da noch was Gutes, seid dabei und habt ein bisschen Spaß mit uns, schaut Wrestling. So, jetzt legen wir los, lieber Kai. Gleiches Motto wie im vergangenen Jahr, Survivor Series, Wargames natürlich, auch wieder Warpicks von Black Sabbath als Theme-Song. Und wenig überraschend wurde ja auch gleich zu Beginn der Show der Käfig heruntergelassen. Es war das Wargames-Match der Frauen. Auf der einen Seite haben wir Damage Control, Bayley, Io Sky, Kairi Sane und Asuka. Und auf der anderen Seite haben wir Becky Lynch, Bianca Belair mit dem Doppelzopf und Charlotte Flair und Shotzi. Zuletzt bei SmackDown gab es ja auch ein bisschen Reibereien dann bei den guten Damen, so nenne ich mal, ne? Weil wir haben ja schon gesagt beim letzten Mal, Damage Control, da kriselt es auch so ein bisschen. Jetzt hat man da auch noch speziell zwischen Becky und Charlotte so ein bisschen das Feuer reingebracht. Den Start haben wir hier dann Becky Lynch und Bayley übernommen. Kai, hat sich das noch mal so ein bisschen mehr in das Match reingeholt, dass quasi es in beiden Teams so ein bisschen kriselt, oder wie ging es dir da?
Das war zumindest gut gewählt, um vielleicht noch mal so ein bisschen Spannung reinzubringen, weil du hast es ja auch gesehen, bei den Entrances, es gab diesen Stare-Down zwischen Becky und Charlotte und Damage Control ist ja sehr als Einheit reingekommen, ne? Also ein einheitlicher Entrance, alle hatten so Asuka-Masken auf und dieses, guck mal, bei uns kriegt es jetzt eigentlich auch, aber wir kommen hier raus als Einheit, vier Frauen zusammen, Look passt, so, ne, wir sind abgesprochen, das ist gut. Ob das was im Match gebracht hat, werden wir gleich sehen. Und ja, Becky und Bailey fangen hier an. Und es ist natürlich da wieder, muss ich ganz klar sagen, also ich hatte vorweggenommen, also Leute kennen ja meine Meinung zu Wargames-Matches, ich hatte mit den Wargames-Matches prinzipiell ab einem gewissen Punkt mehr Spaß, als ich dachte. Ne? Aber auch da, hier wieder gerade am Anfang, war eben mein Problem, so gerade diese ersten 20 Minuten vor dem Match, damit tue ich mich halt sehr schwer. Weil letztendlich, es kämpfen halt Becky und Bailey gegeneinander, aber es ist halt egal. Ne? Also auch, was da passiert, zählt halt auch am Ende nicht mehr. Klar kannst du sagen, oh, da wird mal schon mal ein Arm bearbeitet. So, das juckt halt keinen, wenn man in 30 Minuten dann vom Käfig springt und sagt, ey, so ist ja alles wieder auf Null gesetzt, wenn alle drin sind. trotzdem hattest du hier schon mal als gute Aktion ganz am Anfang den Eingriff von Dakota Kai, weil Becky nimmt eben dann Bailey in das Armhör am Käfig quasi direkt außen und dann wird eben von Dakota Kai so ein Kendo-Stick durchgesteckt in die Rippen von Becky, um den Move abzubrechen. Und so haben wir schon mal eine Waffe drin. Und man merkt auch, okay, Damage Control hat noch jemand, der von außen aufpasst.
Finde ich auch gerade im Hinblick auf das, was später noch passieren sollte. Also die Zuschauer waren ja unfassbar scharf auf Tische. Also ich weiß nicht, wie oft wir We Want Tables
immer
Chance gehabt haben.
Auch, aber auch letztes Jahr schon. Ne? Also,
ja. Und das war da auch sehr clever, weil natürlich dann auch der Kota da so ein bisschen anpacken konnte. Weil wir wissen, manchmal Tische manövrieren bei Frauen ist nicht immer ganz so einfach. Einfach ein bisschen kleiner, kürzere Arme, weniger Kraft. Und das ist manchmal da auch ein bisschen schwierig. Hat man schon häufiger in der Vergangenheit, dass es da Probleme gegeben hat. Auch bei Männern, bei Frauen aber doch auf eine andere Art und Weise. Und die konnte dann im späteren Verlauf auch noch mit anpacken quasi, dass man den Tisch hier schnell in den Ring bekommt. Genau, das war eigentlich auch das wichtigste Element, was wir hier gehabt haben. Ne? Dann eben dieses Eingreifen der Kendo-Stick, der dann da gleich zum Einsatz gekommen ist. Es gab ja dann auch die Schläge mit dem Kendo-Stick. Dann kommt Shotzi rein. Bringt dann Stühle mit rein, bringt eine Mülltonne mit rein und ist natürlich dann auch die hier nochmal Tempo mit reinbringt. Ne? Zeigt dann, also begräbt dann quasi Bailey unter den Stühlen, zeigt dann eine Senton da drauf. Es gibt diesen Suicide Dive durch die Seile, der wird dann aber durch die DDT gekontert. Also ich finde, hier hat man es ganz gut gemacht, dass man das Tempo hochhält. Und Bailey war ja hier in der Unterzahl. Das ist vielleicht auch das Interessante. Und damit ist man ja geendet, Kai. Da stand sie ja quasi zwischen den Ringen und auf der einen Seite stand Becky mit dem Kendo-Stick, auf der anderen Seite stand ja dann Shotzi mit dem Stuhl. Und hier hat es mich erstmal so ein bisschen rausgebracht, weil Bailey flüchtet dann ja den Käfig hoch. Macht Sinn auf der Art und Weise. Aber Becky stellt sich halt dann mit dem Kendo-Stick so doof an, weil sie dann so dreimal viel zu kurz schlägt.
Können wir darüber reden, wie dumm sich Shotzi anstellt, die es nicht schafft, mit einem Stuhl zuzuhauen?
Das auch.
Becky war schon nicht so toll, aber Shotzi war halt noch viel blöder in der Situation. Ich will jetzt auch keine Erbsenzählerei betreiben, weil letztendlich Bailey will flüchten. Ja, lass sie halt, dann hast du gewonnen. Ne? Also wird dir auch mehrfach gesagt, du gibst dann eben für dein Team auf, wenn du rauskletterst, wo ich mir auch gedacht habe, ja dann mach halt, kurzer Arbeitstag, Paycheck kommt trotzdem, entspannt.
Vielleicht wäre die einfach oben sitzen geblieben, hat gewartet, bis Io reinkommt.
Hätte ich so runtergehauen. Okay. Obwohl, wenn die so zuhauen, dann vielleicht auch eher nicht. Was mir übrigens dir gefallen hat, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, das war letztes Jahr nicht so. Die Uhr hat immer erst gestartet, als die Person auch wirklich im Ring war. Ja. Weil ich kann mich letztes Jahr an Wargames Matches erinnern, wo dann jemand reingekommen ist, hat dann erstmal das halbe Arsenal von unterm Ring in den Ring gepackt. Und hatte dann im Endeffekt nur noch 2 Minuten Zeit, weil schon eine Minute abgelaufen war. Das haben sie hier diesmal nicht gemacht, ne?
Ja,
genau. Korrekt. Ist nämlich besser und sinniger, weil so hast du halt die 3 Minuten auch wirklich voll genutzt. Spricht natürlich nicht in meinen Geschmack mit Zeitspiel und man dauert länger, aber es macht halt mehr Sinn. Weil ich kann mich erinnern, dass dann teilweise mal 3 Tische reingebracht wurden und auf einmal war noch 1:30 Zeit, obwohl der andere noch gar nicht im Ring war wirklich.
Ja, das Witzige ist, dass die Wargames-Matches trotzdem kürzer waren als im letzten Jahr. Also, das ist das Interessante an der Sache. Aber ja, auf jeden Fall gibt es dann diese Jagd. Dann irgendwann fällt Bailey wieder hier zurück in den Ring. Es gibt dann so einen doppelten Double-Axe-Handle quasi von Shotzi und Becky. Und dann kommt Io rein mit einer Kette. Und ja, so psychologiemäßig darf man da jetzt nicht drauf achten. Eigentlich natürlich Ketten, eine Waffe, mit der, wenn du einmal mit denen zuschlägst, dann ist halt vorbei. Und die wird rumgeschwungen bis zum geht nicht mehr in die Magengegend, an den Kopf und keine Ahnung was. Egal, aber auch hier, Io bringt das Tempo nochmal in das Match hinein, Double Dropkick von ihr, von einem Käfig in den anderen quasi, Springboard, mochte ich übrigens auch, dass man hier sehr häufig beide Käfige quasi eingesetzt hat, egal ob es um da quasi über die Seile zu steigen oder um die Seile durch die Seile zu springen oder andere Aktionen zu zeigen. Da ist man sehr kreativ mit umgegangen und das hat mir ganz gut gefallen.
Was mich hier auch noch so ein bisschen gestört hat, war dann die Situation, es waren, glaube ich, dann Io und Bailey so ein bisschen gegen Becky und Shotzi hatte ja auch die Trashcan mit reingebracht und so wie ich es verstanden habe, hat Io oder wollte Io zu Bailey sagen, ey, setz die in die Ringecke, mach da Mülltonne fest, ich spring Coast to Coast, Dropkick gegen die, alles klar. Wurde nicht verstanden. Also, dann kam dann erst Bailey, gibt Io die Trashcan, Io steht da und sagt, was soll ich damit machen? Packt sie wieder runter, dann Becky weiß auch nicht genau, was los ist, geht hin, haut dann Io, Io geht wieder runter vom Top Rope, denkt sich, ja gut, dann halt kein Coast to Coast. Dann gehen dann beide auf Becky los in der Ringecke. So wie ich es verstanden habe, sagt dann Io wieder, setzt sie hin, Mülltonne, mach Coast to Coast. Bailey sagt, alles klar, habe ich verstanden, setzt sie auf die Ringecke. Also das war wirklich so eine Minute lang Slapstick-Humor. Das fand ich komisch.
Ja, da haben offensichtlich die Abstimmungen nicht ganz geklappt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ohnehin, wir hatten so ein paar Momente auch später mit der Mülltonne, der Dive von oben, der auch unfassbar lang einfach gedauert hat. Und so aus psychologischer Sicht, auch wenn es dann cool aussah, macht es halt eigentlich keinen Sinn. Ne? Dann stehen die halt alle da unten und warten darauf, dass jemand runterspringt.
Das war dann der Vorteil, wenn man das eben so guckt wie wir, ne? Weil du hast halt den Shot nur auf Io.
Ja.
Also hättest du jetzt dann Weitwinkel-Shot und du würdest alle sehen, wie sie da warten, wäre es blöder, haben wir zum Glück in Anführungsstrichen nicht in der Situation.
Hat mich trotzdem gestört, aber egal. Kommen wir gleich noch zu. Als nächste kam dann Bianca Belair rein. Es gab noch einen Superplex gegen Becky Lynch und so, dass dann Damage Control im weiteren Verlauf die Kontrolle wieder übernehmen konnten. Bianca Belair kam rein. Zöpfe, Zöpfe, Doppelzöpfe. Und dann kam auch zum ersten Mal die Mülltonne zum Einsatz. Die wurde ja dann zwischenzeitlich in die Seile quasi geklemmt. Da gab es dann den Alley-Oop, quasi so eine Overhead-Powerbomb von Bianca über den Kopf hinweg gegen Io auf diese Mülltonne. Das sah sehr schön aus. Da gab es einen Spinebuster noch gegen Bailey. Ja, und das war jetzt hier wieder so eine typische Phase, wo einfach ja die Faces übernommen haben quasi. Ne? Die haben ihren Vorteil genutzt und haben jetzt ordentlich Damage Control, die in der Unterzahl gewesen sind, hier nach Strich und Faden verprügelt, Kai, oder?
Ja, genau. Und danach, weil das ist ja generell eigentlich komisch, finde ich, wenn die Faces den Vorteil haben. Aber das Ruffles Chips Crisps Voting hat entschieden.
Ja, stimmt, haben wir gar nicht angesprochen, ja.
Und danach kam dann Kairi Sane rein, dessen Team in der Unterzahl ist. Und Kairi Sane denkt sich, ist mir egal, ich habe hier meinen Lauf und den ziehe ich auch durch. Das ist so ein bisschen wie Jeff Hardy, der sagt, ja, da wird gerade mein Bruder vermöbelt, aber ich muss erst einmal kurz meinen Dance machen. Und sowas hier auch so ein bisschen mit Kairi Sane, weil die hatte gar keine Eile auf dem Weg zum Ring, bringt dann so ein Trashcan-Deckel, also so ein Mülltonnen-Deckel mit rein. Fand ich auch witzig, dass sie den Trashcan-Deckel dann so raus, also Leute, wie du schon gesagt hast, alle chatten, Table, Table, nimmt den Mülltonnen-Deckel raus, guckt in die Crowd und nickt. So, ja, das wollt ihr. Ich habe euch da genau verstanden. Hier ist der Mülltonnen-Deckel, nach dem ihr ruft. Geht dann rein, geht ein bisschen hin und her. Und da, weil wir hatten jetzt ja schon dann viele verschiedene Waffen im Ring, die so mit reingebracht wurden. Und da gab es auch eine coole Aktion. Da waren, glaube ich, es war Shotzi, die unter Stühlen begraben war.
Ja.
Und dann hat dann Kairi Sane mit Bailey so ein Pop-Up-Elbow gezeigt. Also Bailey hat sie eben hochgeworfen, wie zur Pop-Up-Powerbomb von Kevin Owens im Normalfall. Und Kairi Sane springt dann über Bailey dadurch und zeigt dann den Elbow auf die Stühle und auf Shotzi. Das fand ich war eine sehr coole und kreative Aktion.
Bin ich komplett bei dir. Genauso, was ich auch mochte, das kam dann im späteren Verlauf noch, dass Bianca hier Kairi einfach über den Kopf liftet und dann quasi von einem Ring in den nächsten schleudert auf Damage Control. Das fand ich auch eine coole Art und Weise. Kairi ist nun mal die Kleinste hier in der ganzen Runde. Kleine Leute muss man werfen. Ich bin auch schon häufiger geworfen worden.
Das passiert, sage ich nächstes Mal mit dir.
Nein, aber genau sowas musst du halt dann die Stärken und Eigenheiten der Talents ausnutzen, die du in so einem Match hast. Das hat gepasst. Ja, und wie du schon gesagt hast, ne, da ging es halt weiter. Charlotte kommt dann dazu und auch hier wieder zu Beginn ein bisschen Abstimmungsproblem mit Kairi Sane oder bei den Shops, wo Charlotte, glaube ich, 2-3 Mal zuschlagen wollte und dann ist Kairi schon ein bisschen frühzeitiger, so also ein bisschen außer Balance gekommen und nach hinten gefallen und dann Charlotte so, ah, na gut, dann mache ich halt meine anderen weiter, ne?
Ja.
Fand ich aber ganz witzig, ne? Und da ist ja dann auch danach so ein bisschen, hat es fast für mich so ausgesehen, als ob sie mit der Aktion nicht gerechnet hätte, weil dann hat Charlotte sie einfach geschnappt und quasi mit so einem Fallaway-Slam im hohen Bogen über das, gegen das Seil eigentlich eher in den Käfig geworfen. Das sah auch ein bisschen unsanft aus. Ja, aber insgesamt war dann schon das Tempo hoch und dann kam ja einiges, was wir jetzt schon vorher angesprochen hatten.
Also, ne? Was zumindest cool war, bevor du irgendwie zum Mülltonnen oder sowas kommst.
Genau, da wollte ich
was
mich
jetzt auch. Kommen, ja. Nee, was mir nämlich sehr gut gefallen hat, weil auch Charlotte hat dann auch gute Aktion gezeigt. Was mir sehr gut gefallen hat, war dieser Double Blockbuster, den sie noch vom ja. Top Rope gezeigt hat, weil der war auch sehr, sehr, sah gut aus.
Was wir natürlich auch noch gesehen haben, war, dass wir hier zum ersten Mal so ein bisschen Unstimmigkeiten zwischen Becky und Charlotte gehabt haben. Ne? Da gab es dann so ein bisschen einen kurzen Stare-Down und da wusste man noch nicht, wo stehen die beiden. Dann hat es mich gestört, dass, glaube ich, Io war es, die quasi einmal so außen rumlaufen musste, um die beiden, die sich angestarrt haben, damit man die so ineinander schubsen konnte. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, und Charlotte ging dann auch zu Boden, aber Becky nicht.
Ja.
Also, ja, das. Also, man muss schon wirklich sagen, da war auch vieles, was nicht so ganz gepasst hat.
Ich glaube, wir sezieren es hier auch gerade auf die Art und Weise, wie es schlimmer nicht geht, weil ich fand das Match wirklich gut. Mir hat es wirklich Spaß gemacht, weil da war eine Menge Schwung drin. Da war nicht überall, es war nicht überall 100% sauber, aber es war auch deutlich besser, als wir es schon in den vergangenen Jahren gesehen haben. Ich finde, das war ein schnelles Match. Du hast eigentlich keine Zeit gehabt, um irgendwie eine Verschnaufpause einzulegen hier, sondern es ist immer irgendwas passiert, immer irgendwas Interessantes dabei. Wenn man aber drüber nachdenkt, und das machen wir jetzt ja hier gerade, das ist unsere Aufgabe, waren da auch so ein paar Mal Sand im Getriebe. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir hier gerade hervorheben möchten. Nichtsdestotrotz hat es mir enorm viel Spaß gemacht, um das hier vorwegzunehmen, falls das irgendwie ein bisschen zu kurz kommt, weil wir sind gerade sehr negativ, glaube ich. Dann kam nämlich die Szene, die wir angesprochen haben. Da habe ich mir erst gedacht, ach, guck mal, wie kreativ, weil Io wurde ja dann quasi nach oben auf den Käfig getragen, auf Charlottes Schultern, hat sich dann frei gekämpft, tritt dann Charlotte runter und dann lässt sie ja, ich frage sie, warum hat die eine Kette mitgenommen? Und dann lässt sie ja die Kette runter und draußen hängt dann Dakota eine Mülltonne an diese Kette. Weißt du, was ich zuerst gedacht habe, was da drankommt?
Was denn?
Ich habe gedacht, die will da den Tisch dranhängen, weil du so unten so eine Schlaufe gehabt hast. Und ich habe gedacht, die wollten so in Möbelpacker-Manier Schlaufe um den Tisch drum und dann einmal hochziehen.
Ich glaube, wäre krass gewesen, wenn die einfach so einen Tisch alleine hochzieht.
Ja, vor allem, dann sitzt du oben auf dem Käfig und hast so einen Tisch in der Hand. Macht ja, auch keinen Sinn.
Einfach runterschmeißen.
Naja, aber schlussendlich sitzt sie dann da oben, zieht die Kette, zieht die Mülltonne hoch, entfernt die Kette, lässt die Kette runterfallen und sitzt dann da mit der Mülltonne. Und wir wissen alle aus NXT-Zeiten, da gab es den berühmten Mülltonnen-Dive. Und den haben wir jetzt auch hier bekommen. Ich glaube, ich habe damals das schon kritisiert, weil ich gesagt habe, so, dauert halt ein bisschen lang. Hier hat es gefühlt, es hat Ewigkeiten gedauert von meinen Empfinden. Also ich glaube, bei dir war es nicht ganz so schlimm, oder?
Ja, nee, also bei mir überwiegt da auch wirklich der Respekt vor der Aktion. Also, wir hatten ja auch überlegt, ja, was macht sie? Ihr wird bestimmt wieder irgendwas zeigen. Gut, zeigt jetzt quasi genau die gleiche Aktion wie damals. Aber auch da, so, ich würde mich allein erstmal einscheißen, darauf zu stehen, generell, ne? Dann darunter zu springen, dann aber noch da drauf zu stehen, mir die Mülltonne über den Kopf zu ziehen, nichts mehr zu sehen und dann, ohne was zu sehen, darunter zu springen. Ey, ich würde eine Million Tode sterben. Ne? Und das zu machen, ganz ehrlich, braucht noch 2 Minuten, ist mir egal, ich habe da größten Respekt vor.
Okay. Mich hat's halt hier wirklich so ein bisschen rausgebracht, weil es halt wirklich Ewigkeiten gedauert hat und dann standen die halt alle da unten, so, dann springen halt drauf. Ja, vielleicht kann man das irgendwie anders lösen. Also so rein von der Struktur her, vielleicht kann man das irgendwie anders machen. Ich habe mich ohnehin gefragt, weil auch dieser Ablauf ja immer gleich ist in den Wargames-Matches mit neuer Teilnehmer kommt ins Match rein und bringt erstmal Waffen rein. Soll man vielleicht von Beginn an mal Waffen reinstecken in den Käfig oder irgendwie, dass du das von Beginn an hast?
Ja, dass sie oben drauf sind vielleicht, aber ja. Im Endeffekt ist es auch egal, weil dann wird einfach jemand sagen, ja, dann nehme ich mir jetzt das. Also, ne, so Ambrose Asylum Match-mäßig.
Genau. Bestes Match an der Zeit, in deiner Meinung nach, oder?
Absolut. Immer noch 6,5 Sterne.
Ja, genau. Und als letzte Teilnehmerin kommt dann Asuka hier in den Ring, dann sind wir auch komplett. Und die bringt erstmal Kendo-Sticks unter lautem Buhen hier in den Ring und dann noch einen Tisch mit dazu, da waren die Leute glücklich und einen Feuerlöscher. Ja, und dann geht's eben erstmal munter weiter hier, Damage Control mit den Kendo-Sticks, prügeln hier die Babyfaces nieder, dann werden Becky und Bianca zusammengekettet. Es gibt dann 4 Dropkicks von allen Seiten quasi von Damage Control, auch um so ein bisschen Einigkeit zu zeigen. Und dann gab es natürlich auch noch eine Szene auf dem Top Rope, wo Asuka auf dem Weg nach oben gewesen ist und dann aus dem anderen Ring quasi Shotzi rüberkommen wollte, auch vom Top Rope. Und dann wurde mal wieder gespuckt, lieber Kai.
Ja, genau, es gab den Mist, den ersten in diesem Match, trifft dann auch Shotzi, nutzt dann direkt noch die Chance, also Asuka nutzt dann direkt noch die Chance, zeigt einen Dropkick gegen Becky, die, meine ich sogar, die Mülltonne auf hatte, wenn ich mich nicht irre.
Ja, genau, Becky in der Tonne, genau. Ja.
Genau, Becky in der Tonne, genau. kassiert dann den Dropkick, aber nur für zwei. Und dann geht es auch wieder relativ viel hin und her. Da hatten ja kurz dann die Heels dominiert. Bis dann Charlotte gesagt hat, okay, ich räume jetzt hier mal auf. So, die Heels hatten ihren Jump, ihren Dive-Spot. Jetzt bin ich dran. Und auch da wieder nichts anderes als Respekt von mir. Charlotte geht eben hoch, klettert auf die Ecke, also auf die Ecke des Käfigs, nicht nur auf die Ringecke, zeigt von oben einen Moonsault runter, was ich auch verrückt finde,
ja,
und trifft Io Sky fies am Kopf mit dem Knie.
Ja, ja, da hoffe ich auch, dass sie da ungeschoren rauskommt, ohne Verletzung, weil das sah wirklich auch fies aus. Das kann auch eine üble Nackenstauchung oder sonst irgendwas.
Ja, aber die lag ja auch einfach für die Leute, ne, die auf YouTube schauen, die lag ja auch wirklich nur so mit der Hand auf dem Kopf erstmal, ja, da so eine Minute rum. Ja. Weil wenn du so eine Kniescheibe gegen den Kopf kriegst, ist, glaube ich, nicht so geil.
Ja, Charlotte ist ja auch kein Leichtgewicht, ne? Die hat wahrscheinlich, ja,
und springt aus x Metern runter.
Eben, ne? Und das Bein hat ja auch ordentlich Schwung. Also ich hoffe, dass da nichts nachkommt und nicht irgendwie eine Gehirnerschütterung, Nackenstauchung. Ich fände es ehrlich gesagt auch ganz gut, nach sowas, wenn du sowas eingesteckt hast, die muss jetzt ja nächste Woche schon wieder wresteln. Lass die erstmal so raus, ne? Lass Carrie Sane da ein bisschen was machen und gut ist, lass die dabei sein, aber die muss jetzt ja nicht aktiv Bumps nehmen oder irgendwelche anderen Aktionen. Fände ich dann clever. Genau, da gab es dann auch nochmal den Versuch des Pinfalls an Bayley, aber auch nur für zwei. Dann, ja, haben wir dann hier die plötzliche Zusammenarbeit zwischen Charlotte und Becky, die dann einen Double Suplex zeigen, eine große, fiese Double Powerbomb für Kyrie, die auch hier wirklich hart abgesetzt worden ist, oder?
Ein bisschen also, blöd, also es war keine Jackknife Powerbomb von Kevin Nash, aber gut geworfen war die trotzdem nicht. Weil sie war auch so zu hoch, also dass Kairi Sane mehr auf dem Nacken als auf dem Rücken gelandet ist. Das war nicht so cool.
Ich habe da die leise Vermutung, dass das am Größenunterschied von Becky und Charlotte gelegen ist. Weil die hatten ja quasi eine Hälfte von Kairi war ja quasi auf den Schultern von Becky, die anderen auf der Hälfte von Charlotte. Ich kann mir vorstellen, dass du damit so ein bisschen die Balance verlierst und dann vielleicht, gerade weil die beiden wollten da wirklich auch noch Nachdruck geben, die haben ja wirklich die runtergehauen quasi, damit das groß aussieht. Macht ja auch Sinn. Aber ich glaube, dass das vielleicht so ein bisschen diese Balance von Kyrie so ein bisschen rausgenommen hat und dadurch so doof gelandet ist. Aber Zerstörung vereint, muss man so zu sagen. Und dann gibt es die große Umarmung von Becky und Charlotte. Die sind jetzt wieder Best Friends, lieber Kai. Und wie lange dauert es, bis sie sich die Tag Team Belts holen?
Hug it out.
Genau.
Ja, ich würde sagen, 2 Wochen.
Okay.
Dann haben sie die Dinger sicher.
Mal gucken. Ja, auf jeden Fall hier dann die, das Comeback der Freundschaft und damit, also an dem Punkt war ich dann eigentlich auch so, okay, ich weiß, wohin das führt.
Die Power of Friendship
holt den Sieg. Genau, also Damage Control bekommt nochmal ein kurzes Comeback, sodass man denkt, oh, vielleicht geht's ja doch noch in die Runde. Bayley, jetzt hier als Retterin dann auch häufig in der Not, bricht mehrere Pinfalls auf. Aber schlussendlich muss man sagen, ist es dann doch eine ziemlich klare Angelegenheit am Ende, oder?
Ja, genau. Also du hast natürlich dann noch den zweiten Mist, der kommen soll, der dann aber mit dem Feuerlöscher gekontert wird, was eigentlich ein witziger Spot ist. Dann auch nochmal, um so ein bisschen Einheit in Damage Control zu zeigen. Da soll dann ja Kairi Sane den Spear von Charlotte einstecken. Da schubst dann in alter Sami Zayn-Manier Bayley Kairi Sane aus dem Weg und nimmt dann den Spear selbst. Also hat die Kugel genommen. Aber ab da ist er noch eigentlich vorbei. Es gibt den KOD von Bianca Belair nochmal. Und da ist schon wirklich klassisch, du siehst, die Faces stehen, alle sind alle fit, warten eigentlich nur drauf, alle Heels liegen auf dem Boden. Das hat mir ein bisschen lange gedauert nach dem KOD, dass dann da Bianca so viel geredet hat und alle gewartet haben, können wir jetzt weitermachen mit dem Tischspot oder willst du noch was erzählen?
Ja.
Und dann ist es eben so, Tisch ist aufgebaut, Bianca gibt Bayley an Becky Lynch, die schon halb auf dem Top-Rope steht. Und nimmt sie dann hoch zum Manhandle Slam, also Elevated Manhandle Slam durch den Tisch. 1, 2, 3, also wie du sagst, super klare Sache für die Faces hier.
Ja, also wir hatten davor noch so eine kleine Offense-Phase mit den Elbows, die wir da gesehen haben, aber dann eben auch mit den Kontern. Aber im Endeffekt war das nicht so viel, sondern es ging eher dann darum, dass die Heels dann eben hier nochmal ihr Möglichstes versuchen, aber eigentlich geht es dann darum, dass die Babyfaces hier die Dominanz zeigen. Und die Dominanz ist am Ende auch ganz klar spürbar. Das ist für mich so ein kleiner Kritikpunkt hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Das werde ich auch gleich bei dem Wargames Match der Männer nochmal sagen, mir sind die Enden dieser Matches viel zu klar und viel zu eindeutig. In alten Wargames Matches ist es sehr häufig so, du hast das pure Gemetzel im Ring und aus diesem Gemetzel heraus gibt sich dann eine Situation, die dann zum Sieg führt. Sowas würde ich mir auch mal wünschen, anstatt so ein klares Ausrufezeichen zu setzen, so, ach ja, guck mal hier, die am Ende waren halt die Stärkeren, sondern ich finde, man kann das ausgeglichener gestalten, gerade wenn du auf der einen Seite dieses zusammengewürfelte Team hast und auf der anderen Seite dieses feste Team, Kai.
Ja, oder auch sowas wie, keine Ahnung, lass in beiden Ringen jemand in der Submission sein und dann, okay, wer tappt zuerst? Klar, kannst du jetzt auch nicht bei jedem Wargames-Match machen. Nur da könnte generell, also ich finde, das Match ist halt generell sehr festgefahren in seiner Struktur, eben durch das, dass der Vorteil, dann kommt der rein, dann ist wieder ausgeglichen, dann ist wieder Vorteil, dann ist wieder ausgeglichen. Ne, das also ist das Match halt sehr, sehr, sehr festgefahren, wie es erzählt wird. Nur dann kannst du vielleicht am Ende noch ein bisschen kreativer werden, finde ich. Das wäre eine gute Sache. Aber haben sie jetzt nicht gemacht oder die Kreativität war zu sagen, lass mal die Faces komplett dominieren und gewinnen.
Ja. Wir werden es sehen. Ich meine, Bayley kann jetzt halt sagen, ah, ich habe mich aufgeopfert fürs Team, schau mal, was ich alles gemacht habe. Und die anderen können sagen, ja, aber du hast das alles gemacht, du hast trotzdem verkackt hier, ne? Und du willst die Anführerin sein, du hast hier klar verloren, du bist die, die gepinnt worden ist, du bist die, die am Ende auseinandergenommen worden ist. Mal gucken, wie das bei Damage Control weitergeht und ob hier die Freundschaft hält. Ja, wenn wir dann so ein bisschen weiterspringen, dann haben wir noch ein bisschen Werbung. Da gab es nochmal Werbung für Chips. Und dann gab es die Diskussion, Kai, sind es denn Crisps oder Chips? Also da wurde erst mit Otis und Pretty Deadly haben hier erstmal diskutiert. Und dann kam noch R-Truth dazu und hat uns dann erklärt, das sind keine Crisps, das sind keine Chips, das sind Ruffles. Und dann haben wir, ja, Tosawa gehabt, der noch ein bisschen getanzt hat.
Hat's es gab schon einen riesigen Pop für R-Truth, da muss man schon ganz klar sagen, dafür, dass es eine Werbung ja. war. Und auch da Tosawa in das Team mit Otis und Chad Gable und Maxine zu packen, ist eine witzige Wahl. Ich finde, die sind unterhaltsam zusammen. Die sind auch für so Spots gut. Die haben ja auch später noch den Christmas Sale da beworben oder den Black Friday Sale. Ey, für sowas ist doch vollkommen okay, ganz ehrlich. Tut keinem weh, ist lustig. Wir haben R-Truth wieder. Life's good.
Ja. Ja, dann gibt es natürlich noch einen Hinweis hier auf den Royal Rumble, 27. Januar 2023. Da können wir uns auch schon freuen. Wir sind jetzt auf dem Weg in Richtung Royal Rumble und dann geht die Road to WrestleMania bekanntermaßen auch los. Und dann gibt es natürlich auch hier schon die Weiterführung der Geschichte mit Randy Orton. Da sehen wir Sami Zayn und Jey Uso backstage und da wird diskutiert, na, Randy Orton, der ist noch nicht da, ne? Und was ist denn? Und ja, wir wissen ja auch alle, die Vergangenheit der Bloodline und Randy Orton, die spielt hier eine gewisse Rolle und Jey Uso sagt auch, ja, klar, ne, wir haben den auch damals zusammengeschlagen. Ne, wir sind schuld daran, dass der so lange ausgefallen ist, storyline-mäßig. Ne, wir wissen, dass der eine Rücken-Nackenverletzung gehabt hat. Und Sami Zayn, wie er nun mal so ist, der beschwört dann hier den Teamgeist, sagt, ach hier, wir gehen da zusammen durch, ne, durch den Krieg, ne, wir machen das trotzdem, egal ob jetzt 5-4 oder 5-5, ist uns ganz egal. Während schon die ersten CM Punk-Chants im Hintergrund aufgebrandet sind,
ja. Lieber Kai. Ja, da haben sie natürlich, kommen wir auch gleich am Ende nochmal drüber, aber ich finde, wie WWE das hier durchgezogen hat, mit Teasen und nicht und Ankündigen und nicht und hin und, also sehr, sehr, sehr stark. Also extrem schlau.
Das hat man schon sehr, sehr gut gemacht. Und bevor wir hier an der Stelle weiter im Programm machen, gibt es nochmal einen kleinen Hinweis von unseren Freunden von Holy. Weil wer die Review zu AEW Full Gear gesehen hat, der wird mitbekommen haben, hey, die Jungs und Mädels da, die haben die Black Week und die läuft immer noch. Die läuft noch bis zum 28. November. Das bedeutet nicht nur deutliche Ersparnisse für euch, sondern auch ein geiles Gewinnspiel, wo ihr ein Auto gewinnen könnt, was ich ziemlich krass finde.
Oder eine PS5.
Ja. Und auf jeden Fall, was ist Holy, haben wir schon häufiger gesagt. Ne? Das sind Energy Drinks, und Eistees, das ist Hydration, also Sportgetränke quasi. Und da gibt es jetzt auch zum einen neue Flavors, die hier angekündigt worden sind. Und da muss ich ganz kurz einen Ruf an den David hier rauslassen. David hat ja gesagt, er will Woodruff Wolf haben, auch wenn man das nicht aussprechen konnte. Aber er hat sein Paket bekommen und er sagt, es ist sehr, sehr lecker. David ist Waldmeister-Fan, also von daher, das ist genau das Richtige. Der Mella habe ich einmal den Bubblegum Butterfly zukommen lassen. Sie hat gemeint, ja, schmeckt halt wie Kaugummi, aber ist geil, hat sie gesagt. Also von daher passt das auch. Und na gut, dem Markus habe ich Wildberry Wolf zukommen lassen. Ihr wisst aber, der Weg von hier bis nach Österreich, der ist ein bisschen länger. Ich bin gespannt, was Markus dazu sagen wird. Aber Kai, es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die hier ganz spannend aktuell im Sortiment sind. Weil, wie gesagt, Black Week, 28. bis zum 28. November läuft es noch. Da gibt es noch ein paar andere Rabattaktionen.
Genau, also es gibt noch mal so eine Probierbox und da sind auch mehrere Probierboxen zusammengefasst. Also auch da, gerade für Neukunden, gibt es dann so quasi das Starter-Set Deluxe. Das sind dann also alle drei Probierboxen zusammen mit einem Shaker und jetzt dann eben in der Black Week für 35 Euro. Und das ist halt noch vor unserem Code. Also wenn ihr Neukunden seid und dann noch unseren Code HEADLOCK5 benutzt, kriegt ihr darauf nochmal 5 Euro Rabatt. Also kriegt ihr dieses ganze Starter-Set Deluxe dann sogar eben nur für 30 Euro, nicht für 35 Euro.
Genau, und wenn ihr da einkauft und dann könnt ihr quasi pro 10 Euro Einkaufswert, zieht ihr euch sozusagen ein Ticket. Das heißt, wenn ihr für 20 Euro einkauft und für 30 Euro, dann kriegt ihr umso mehr Tickets. Und dann nimmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Und erster Preis ist hier ein Auto einfach mal im Holy Look. Es gibt PlayStation 5 Konsolen im Holy Look und ganz, ganz andere tolle Preise, auch Gutscheine und so weiter und so fort. Lohnt sich da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen und ist eben auch eine coole Aktion, um uns zu unterstützen, wenn ihr da einkauft. Da unterstützt ihr uns dann auch auf jeden Fall. Kai hat schon gerade angesprochen, HEADLOCK5 ist der 5-Euro-Rabattcode für Neukunden und HEADLOCK sind 10% für Bestandskunden. Das lohnt sich dann ebenfalls. Schaut gern vorbei. Also bei mir, ich freue mich dann auch schon wieder, wenn mal die nächsten langen Wrestling-Nächte anstehen, wenn ich da nicht arbeiten muss und hier spontan einspringen muss. Dann werde ich mir dann auch mal wieder den Holy bereitstellen, schön mit Eiswürfel am besten. Ich mache immer ein bisschen Sprudel dabei nach dem ersten Mal und dann nach dem ersten Mal schütteln und dann ist das auch sehr, 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 sehr lecker und ist sehr guter Wachmacher, ohne dass es halt ja gleich zu sehr an die Pumpe geht. Dazu noch vegan, kalorienarm. Das ist für dich, mein lieber Pumperfreund Kai, besonders wichtig, ne?
Ja, ey, ich muss irgendwann ja auch so mal so einen Ludwig-Kaiser-Körper erreichen, ne? Das kommt nicht von ohne.
Ja, ich entwickle mich eher gerade in Richtung Otis-Körper, aber sei es drum. Also wie gesagt, Black Week noch bis zum 28. November und schaut da gern mal vorbei. Den Link findet ihr in der Beschreibung und natürlich auch in den Shownotes und lohnt sich. So, lieber Kai, weiter geht's. Du hast gerade Ludwig Kaiser angesprochen, der war heute nicht dabei. Es geht aber jetzt weiter mit dem Intercontinental Championship Match zwischen dem Titelträger Gunther und The Miz. Da haben wir schon in der Preview gesagt, das sollte eigentlich eine klare Sache für Gunther werden. Die Kunst wird sein, uns zu verkaufen, dass The Miz hier auch eine Chance hat. Haben sie uns verkauft?
Haben sie schon kurz geschafft, ne? Also es gab da so ein, zwei Momente, wo ich dachte, Moment mal. Also das Match an sich, fand ich, war gerade am Anfang recht Standard, wie wir es auch schon häufiger gegen Gunther gesehen haben. Es wird aufs Bein gegangen, es gibt Tritte gegen das Bein, es gibt Schläge gegen das Bein. Leute versuchen natürlich, den Chops auszuweichen, bis dann der erste Chop durchkommt. Ich bin auch ehrlich, aktuell, Face Miss funktioniert gut für mich. Also, ich mag's, die Leute haben Bock. Ne, es geht ja auch, oder es ging ja auch in der Fehde so ein bisschen um Respekt, sich Respekt zu verdienen. Und ich glaube, es gibt wenige Leute, die sich den Respekt des WWE-Universums, um mal in dem WWE-Sprech zu bleiben, so sehr verdient haben wie The Miz. Und auch hier hat dann immer weiter auch wirklich nach oben gekämpft, weil auch im Verlauf der Feder hast du ja gesehen, ja gut, The Miz ist ja wirklich auch unterlegen. Es gab ja auch wirklich 1:1 den Shot, wo Miz auf dem Boden liegt und nach oben zu Gunther guckt. Und das war halt auch hier eben im Match so, ne? Dann gingen natürlich auch irgendwann die ersten Shops durch. Die wurden auch schön verkauft, auch das Gesicht von The Miz zu sehen. Und ich glaube, da muss auch nicht viel verkaufen. Die tun einfach weh wie Hölle. Also, sind wir mal ehrlich. Trotzdem, The Miz immer wieder Openings geschaffen. Trotzdem, Gunther da halt sehr dominiert. Und im Verlauf der Fehde war es ja auch so, dass wir gesehen haben, okay, Gunther ist körperlich sehr überlegen. Deswegen hat dann The Miz, obwohl er Face ist, dann gesagt, komm, ich kämpfe mit allen Mitteln, hat dann auch da mal einen Gunther gelowblowt. Und das hatten wir dann auch hier im Match gesehen. Und das war der Punkt, wo ich dachte, kann hier was passieren? Ging es dir da auch so?
Ja, so ein bisschen. Man hat ja im Vorfeld das Skullcrushing Finale so ein bisschen als die Waffe quasi hier präsentiert. Na, das ist das Ding, damit kann The Miz Gunther zu Boden bringen und kann vielleicht auch den Titel holen. Und der erste Ansatz zum Skullcrushing Finale ging ja daneben, dem Finisher von The Miz. Der ging daneben, da hat sich Gunther natürlich, relativ schnell hier draus befreien können, hat einen Double Dropkick gezeigt und dann die Powerbomb. Und da konnte The Miz noch rauskicken, dann wollte ja Gunther hier den Sleeper ansetzen. Miz rettet sich dann in aller Verzweiflung so in eine Turnbuckle, klammert sich daran fest und reißt ihn dann dabei auch ab. der Ref natürlich dadurch abgelenkt. The Miz tritt erst zurück. Das sah dann so ein bisschen so aus, als wenn er da fast schon den Low-Blow versucht hat. Aber die Kommentatoren haben es dann auch so ein bisschen zu versucht zu verkaufen. Ah ja, das ist gegen die Kniescheibe gegangen, die vorher schon das Bein, das vorher schon bearbeitet worden ist. Und wenn man genau hingeschaut hat in der Wiederholung, konnte man auch sehen, also so konnte der nicht treten, dass er da irgendwie bei Gunther die Kronjuwelen trifft, die Wiener Kronjuwelen, wenn es sowas gibt. Aber dafür danach gab es dann den großen Cheapshot, der war auch sehr, sehr eindeutig. Und dann das Skullcrushing Finale. Und da hast du auch im Publikum gemerkt, da waren die auf einmal da und so, zwei. Und alle so, hui, okay, krass. Ne? Das war dann schon überraschend. Ich fand das auch, das haben sie gut gemacht. Das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Und dieser Aspekt des Respekts, den haben sie auch, finde ich, ganz gut hervorgebracht. Weil am Anfang hat ja auch The Miz mal gechoppt. Der hat Gunther eine Ohrfeige verpasst, um ihn zu reizen quasi, aber um seinen Vorteil auszunutzen. Jetzt hier kickt er aus der Powerbomb aus. Also, das hat man ganz gut gemacht, auch The Miz hier quasi so als cleveren Ringfuchs darzustellen, der dann ja die Knöpfe von einem Gunther auch ganz gut drücken kann. Aber schlussendlich, das können wir jetzt ja auch eigentlich relativ kurz machen, Kai, ging es dann relativ schnell zu Ende auch nach diesem ersten Skullcrushing-Finale, was durchgegangen ist.
Ja, aber danach wird es nochmal, also ich fand sogar den Nearfall danach nochmal krasser,
ja.
Weil Leute, die sich Matches nicht versauen lassen, weil wir hatten es auch schon mal als Frage, deswegen haltet euch die Ohren zu. Das Problem ist, nur bei dem Skullcrushing-Finale hat man dann so gesehen, man kann es nicht ausstellen, wenn man es einmal weiß, deswegen, wenn ihr es nicht hören wollt, es gibt 15 Sekunden. Man hat halt gesehen, dass Gunther so zum Ref guckt. Und dann weißt du eigentlich immer, okay, der kickt natürlich wahrscheinlich aus. Ne? Aber danach gab es dann eben nochmal den Ansatz zum Sleeper. Und da wurde dann Gunther erst von The Miz in das Exposed Turnbuckle gezogen. Hat dann aber direkt wieder angesetzt. Und dann gab es dieses Bret Hart Austin.
Nein, Bret Hart Roddy Piper.
Aber Austin doch auch, oder nicht?
Das war bei Survivor Series, das ist richtig, ja. Bei
Survivor Series gab's das auch. Er ist wieder von oben herab und dann falsch liegen.
Ich hab gedacht, du meinst hier WrestleMania damals. Ja. Nee,
da WrestleMania, SummerSlam viel größer.
Survivor Series.
Ja, Survivor ist auch viel, viel größer. Macht ja viel mehr Sinn, sinnvoll doch auch. auf jeden Fall, da war es dann eben so, wie man es schon häufiger sieht, jemand ist im Sleeper und dann nutzt man eben eine Ringecke, geht da hoch, rollt quasi durch, hat dann denjenigen im Pin und da siehst du eben nicht, okay, was ist jetzt los? Und dann dachte ich auch noch mal ganz kurz, oh, Skullcrushing Finale vorher, Low Blow vorher, jetzt noch mal ins Exposed Turnbuckle, da kann was gehen, war aber auch wieder nur zwei und du hast gemerkt, die Crowd ist komplett da. Also da haben sie es geschafft, um die Eingangsfrage zu beantworten, dass wir denken, The Miz könnte hier gewinnen oder The Miz gewinnt hier sogar. Aber, kurzer Prozess, hast du schon gesagt, dann gibt's von Gunther die Boston Crab, wird angesetzt, Miss wird ins Seil, wird zurückgezogen, aus der Boston Crab wird dann der Lion Tamer, also höher ansetzen, Knie in den Nacken rein, The Miss tappt auch sehr schnell, muss man sagen, das hat mich so ein bisschen gestört, weil ja auch der Rücken, er hat eine Powerbomb kassiert, okay, aber der Rücken wurde jetzt ja nicht, keine Ahnung, speziell bearbeitet, im Vergleich jetzt zu Gunthers Bein, Knie, das hatte man jetzt hier nicht, und dass The Miss so schnell getappt hat, fand ich ein bisschen schade, ist aber auch da natürlich wieder ich will jetzt keine Erbsen zählen, nur hat mich ein bisschen gestört.
Ja, vorher gab es auch noch den Big Splash, den dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen von Gunther. Ich hätte es geil gefunden, wenn der quasi auf den Rücken gegangen wäre und dann quasi daraus in den Boston Crab, weil da hätte es ein bisschen mehr Sinn ergeben.
Aber der Big Splash ging auf den Rücken.
Ging der auf den Rücken?
Ja.
Ah, guck.
Aber der sah blöd aus, weil du gesehen hast, wie er vorher landet und dann so auf ihn drauf fällt, das war ein bisschen.
Okay, siehst du? Ja. Dann macht es ja umso mehr Sinn.
Ja, aber du weißt trotzdem, was ich meine, dass der Rücken jetzt nicht. Es war nicht Shinsuke Nakamura gegen Seth Rollins.
Das stimmt. Also war vielleicht auch ganz gut so. Aber ich fand, das war ein rundes Match. Also das hat für mich gut funktioniert. Die beiden haben eine gute Chemie zusammen gehabt. Und ich habe mir da nur gesagt, Mensch, die hätten auch ruhig noch ein paar Minuten länger catchen können, in meinen Augen. Also das hat gut funktioniert.
Ist ein bisschen wie die Fehde, ne? Wo wir auch gesagt haben, die hätte auch ein bisschen länger gehen können und nicht nur so zwei, drei Wochen.
Ja.
Also da hätte man. Oder wer weiß, was noch passiert, aber prinzipiell steckt in dieser Paarung mehr Programm drin, als wir gesehen haben.
Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht geht es auch noch weiter, wir werden es sehen. Aber eine weitere Titelverteidigung für Gunther hier an der Stelle. Und im Programm geht es dann weiter mit einem erneuten Backstage-Segment. Diesmal der Judgment Day. Wir sehen hier Dominic Mysterio und auch Finn Bálor, Damian Priest und JD McDonagh. Und dann sagt Dom hier, hey, ich habe was gehört, ne? Mir wurde zugetragen hier, Randy ist noch nicht vor Ort. Und dann sagt Herr Finn, ist doch total egal, ne? Wenn er auftaucht, dann vergiftet er halt eben das Team. Und wenn er nicht auftaucht, dann sind wir eh im Vorteil und gewinnen das Ding sowieso. Und dann sagt Damien Priest nur so, ja, ich such mal Drew und dann sage ich ihm das und dann habe ich auch noch hier noch so ein Ding in der Hinterhand. Also ich fand das ganz awkward, dieses Segment. Ging das auch so?
Es war irgendwie komisch, weil, also ich finde sowieso diese Spannung, die sie haben, die soll ja auch da sein, mit Priest ist der Anführer und alles und so, ja, nee, bist du halt nicht, so mach dich mal nicht wichtiger, als du bist. Und danach waren sie weg und dann nimmt Finn Balor so beide Arme so, komm Junge, wir sind doch alle Freunde, und dann klopfen die so auf Finns Brust und dann so, ja, wir sind richtig gute Freunde. Das war irgendwie komisch.
Ja, aber auch so von der Sprechdynamik her fühlt sich das alles so wie, also das hat sich so angefühlt wie, wir haben das jetzt zum 6. Mal aufgenommen, weil wir es vorher irgendwie immer verhaspelt haben oder sonst irgendwas, ne? Und das fühlt sich nicht mehr natürlich an. Und das, sowas passiert aus eigener Erfahrung immer dann, wenn du eine Szene zu oft oder bei uns in unserem Fall zum Beispiel Anmoderation oder irgendwas anderes zu oft neu einsprichst. Irgendwann fühlt es sich dann mechanisch an und dann musst du es halt eben anders machen. Für mich hat sich das hier ein bisschen oft angefühlt. Aber naja, wir bekommen ein Match, was uns beide einen Punkt im Tippspiel gekostet hat.
Weil danke für gar nichts, Nuno.
Wir haben nämlich beide vergessen, neu zu tippen. Ja, weil Santos Escobar hat ja noch den guten Kalito verletzt. Und für Kalito ist dann hier Dragon Lee in das Match bekommen. Ja, 7 Minuten. Hat sich ein bisschen angefühlt wie ein klassisches Weekly-Match, muss ich sagen. Anfangsphase war Santos Escobar hier dominant. Dann hat Dragon Lee die Chance gehabt, ein bisschen zurückzukommen mit spektakulären Aktionen, diesem Fosbury Rana quasi, den wir da gehabt haben, nach draußen. Wir haben diesen Top Rope Suicide Dive gehabt. Aber schlussendlich, Kai, war das dann auch hier eine relativ klare Nummer für Santos, oder?
Ja, yep, also auch witzig, dass wir noch gesagt haben in der Preview, ach schön, guck mal, Kalito guckt jetzt auch mal sein Premium Live Event Match, oh, ist doch auch gut, freuen wir uns auch. Und am Ende ist dann Dragon Lee, für den ich mich auch freue, weil ist auch sein erstes Premium Live Event Match, ist ja ähnlich so wie JD McDonagh, der jetzt sein Premium Live Event Main Event Debüt hatte. Also von daher ist cool, neues Talent auf der Card zu haben, auch Santos Escobar jetzt in einem Singles Match. Also prinzipiell erstmal cool, ne? So neue Leute auf der Card. Aber auch hier war wirklich Mittel zum Zweck das Match. Also es gab auch nicht ansatzweise die Vermutung, dass Dragon Lee hier gewinnen kann. Also im Verlauf des Matches. Weil du hast gesehen, Santos ganz klar. Es gab ja auch die Gerüchte, packen wir jetzt vielleicht noch Garza und Carrillo zu ihm, vielleicht schon hier. Und dann gibt es einen Beatdown, hatten wir jetzt noch nicht. Gucken, was jetzt bei SmackDown kommt. Nur weil es jetzt nicht ist, heißt nicht, dass nichts passiert. Aber auch da, also wichtiger Sieg für Santos Escobar, musste hier auch gewinnen, sind wir mal ehrlich. Ja, von daher, okay, kurz, nicht mehr, nicht weniger.
Ja, im Endeffekt, es gab einen kleinen Moment, wo man vielleicht gedacht hat, ah, guck mal, Dragon Lee kommt da vielleicht dem Sieg näher. Das war ja dann, da gab es ja diese Jumping Knees von beiden. Und dann diesen Lariat Flip Konter, so Will Ospreay-mäßig, den dann aus dem heraus dann ein Dragon Lee die Powerbomb gezeigt hat, da auch wirklich gedeadliftet hat, weil irgendwie stimmte da die Koordination der beiden nicht so ganz. Also da haben beide gut zusammengearbeitet, um da doch noch eine große Powerbomb rauszukriegen. Ja, schlussendlich hat dann aber Escobar hier mit dem Turtle Whirl gekontert in den Canadian oder Mexican Destroyer. Und dann gab es den Phantom Driver und das war gelaufen, 7 Minuten. Wie gesagt, hätte man genau in der Form auch bei einer Weekly zeigen können.
Übrigens war auch sehr stark Heel-Work von Santos Escobar mit, ich greife in die Maske, ich reiß an der Maske, richtig, ich würde die Maske kaputt machen, ich würde die Maske abziehen, ne? Also dieses klassische Heel-Work von, ich kämpfe gegen einen Luchador.
Auch das Publikum beleidigt, ne? Sie ihm gerufen haben, hey, you suck, und dann so, nee, ihr suckt alle.
Und dann haben sie aber, glaube ich, wieder irgendwie Asshole auf Spanisch
gerufen. Ja, Perro, ne? Haben sie gerufen, ja.
Genau, haben wir auch gelernt jetzt, im Verlauf des Jahres. Ja, also, ja, wie du sagst, hätte man aber auch so bei einer Weekly bringen können. Trotzdem cool, beiden auf einer Pay-Per-View, Premium Live Event Card. Ist doch nice.
Genau, zumindest vom Main Roster. Die waren ja beide schon, bei NXT waren sie ja beide schon dazu gegen.
Aber ist was anderes.
Ja, korrekt.
Mit einem CM Punk auf der Karte. auf der Kampfkarte.
Da kriegst du ein Abzeichen für.
Genau.
Weiter ging es dann, Hinweis zu NXT Deadline. Und dann gab es jede Menge Slim Jim Werbung. Einmal mit LA Knight und einmal mit The New Day. Kai, dein Papa, LA Knight hier, macht Werbung für so Esswürstchen.
Ja, so geil. Proteine für einen guten Arm, für einen stabilen Ärmel. Ne? Also deswegen, wenn ich dann so aussehen will wie LA Knight, fräse ich mir die Beefies da auch rein. Absolut kein Thema.
Okay.
Wenn LA Knight sagt, spring, frage ich nur, wie hoch.
Okay. Und dann geht's weiter mit dem Match um die Women's World Championship. Das ist Rhea Ripley trifft auf Zoe Stark. Auch das ein relativ kurzes Match mit knapp 9 Minuten. Und auch hier muss ich wieder sagen, also das ist 1:1 das Match gewesen, was wir gehabt haben, ne? Was wir erwartet haben. Also Zoe zu Beginn an erstmal schnell dabei, wirklich mit den energiegeladenen Aktionen, erstmal Schläge, dann gab es einen Dropkick, der Rhea rausschickt, dann gab es diesen Crossbody nach draußen, es gab einen Springboard-Dropkick für die erste zwei, sodass quasi Zoe versucht hier Rhea ein bisschen zu überrumpeln und Rhea, die dann mit einem großen Headbutt zurückkommt und Zoe, die aber dann trotzdem wieder zurückkommt, quasi sich davon nicht ablenken lässt, sondern dann auch ihre spektakulären Aktionen zeigt, wie diesen Corkscrew Senton zum Beispiel. Ja, aber schlussendlich war es auch wieder eine klare Sache, Kai. Also tut mir leid, ich gebe dir jetzt immer die Matchenden hier, aber das war so ein Kampf. Ich finde, da hat Zoe Stark gut ihre Stärken ausspielen können. Aber also, hier hat es noch viel weniger keinen Moment gegeben, wo ich dran geglaubt hätte, als bei Dragon Lee gegen Santos Escobar.
Also gar nicht, ne? Also ich fand es trotzdem gut, auch da wieder, Zoe Stark hat ihr Showing bekommen, konnte ihre Aktion zeigen, aber Rhea war nie wirklich in Gefahr. Klar musste sie auch mal 3 Aktionen in Folge einstecken, aber auch der, wie heißt der Finisher, der so cool aussieht? 360?
Ja.
Dieser 360, Z360 heißt er dann, glaube ich, von Zoe Stark, sollte auch angesetzt werden, wurde gekontert, also war auch wie nie wirklich in Gefahr, dass du sagst, oh Mann, das ist aber der Nearfall der Nearfalls. Trotzdem, ich glaube, das Problem ist wirklich, Zoe Stark ist im Ring echt solide und ich finde auch, das Match der beiden war auch besser als das Match gegen Raquel Gonzalez.
Rodriguez.
Mann, wieso kann ich mir nicht merken, was der neue Name ist?
Ja. Immer an Alliteration denken, das ist sehr, sehr populär.
Stimmt. Ja. Also, ich fand, das Match war auch besser als das gegen Raquel, Punkt. Nichtsdestotrotz auch hier bei einer Zoe Stark, die ist besser im Ring, aber Charisma fehlt da auch noch, also so ein Anknüpfpunkt, wo du sagst, okay, was hat die, was gibt die mir, ne, das musst du jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen können, aber wenn du sagst, ich sehe die und denke irgendwie, die hat so ein gewisses Appeal, die ist cool, die ist tough, keine Ahnung, das versuchen sie ja auch, weil die sieht ja schon irgendwie aus, als wäre sie halt hart und zeigt ja auch irgendwie durch ihre Aktion, die hat ja auch Power. Nur da fehlt es eben noch so ein bisschen. Wenn man da noch was kriegt, könnte die auch noch bessere Spots kriegen im Women's Roster, meiner Meinung nach. Nur mehr als jetzt so ein solides Match war es eben nicht.
Ja, Personality fehlte halt. Das ist das Einzige, was da fehlt. Also von den Fähigkeiten ist das alles da, aber Personality, auch ein Gimmick, was ein bisschen mehr nach außen geht, das fehlt. Also eigentlich braucht die so ein Becky Lynch-Moment wie damals, ne, dass da irgendwas Krasses macht, weshalb man sich wirklich um sie kümmern sollte. Also weshalb man da wirklich sagen sollte, ach guck mal, die ist ja geil. Ne? Und nur ein paar spektakuläre Aktionen, die man dann auch relativ regelmäßig sieht, das reicht dann eben nicht. Ich hoffe, dass man es irgendwie noch schafft, diesen Twist in den Charakter reinzukriegen. Weil die ist, ich finde die interessant. Ich finde auch vom Look her finde ich die interessant. Aber die braucht eben noch was Spezielles, damit die wirklich 1:1 mit dem Publikum connected. Match an sich war in Ordnung, da kann man nichts gegen sagen am Ende. Aber klare Geschichte hier dann, Riptide 1-2-3 und vorbei, auch wenn es dazwischen noch ein paar Hope-Spots gegeben hat. Das reicht dann eben nicht und Rhea nach wie vor einfach on top. Also, da hat übrigens auch ein cooles Outfit diesmal gehabt, auch cooles Make-up, coole Frisur, hat mir gut gefallen, wie die Rhea da ausgesehen hat. So, dann sind wir auch schon beim Main Event angekommen. Es gab nochmal ein Backstage-Segment, wo wir hier das Team um Cody Rhodes nochmal sehen, die auch alle sagen, Randy Orton noch nicht da, aber
was machen wir?
Ist halt so, wir catchen jetzt trotzdem, was wir müssen machen. Und dann geht's los mit dem Wargames-Match der Männer. Auf der einen Seite haben wir Drew McIntyre und den Judgment Day, vertreten durch Damian Priest, Finn Balor, Dominic Mysterio und JD McDonagh. Auf der anderen Seite haben wir die guten Jungs, Cody Rhodes, Sami Zayn, Jey Uso, Seth Rollins und Randy Orton. Mal gucken, ob der auch noch da gewesen ist. Spoiler, ja. Der Judgment Day macht hier seinen Entrance und sieht erstmal aus, wenn die hier einig, so alle fünf quasi, also ich zähle jetzt mal Drew McIntyre mit dazu, aber dann gibt es einen sehr, sehr langen Stare-Down der beiden großen Männer, Drew McIntyre und Damian Priest, und als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, ach guck mal Kai, ich habe doch gesagt, die tauschen die großen Männer aus.
Ja, genau. Ich glaube nicht, weil Damian Priest auch hier weiterhin, ich bin der Anführer, ich bin der Chef, Drew McIntyre hat da nicht so viel Bock drauf. Und Match startet dann ja mit Rollins gegen Finn Balor. man muss mal sagen, klar, der Rollins ist ja auch ein Verrückten, wissen wir natürlich. Aber auch nicht so schlau als Champion das Match zu starten, wenn dein Gegner einen Money-in-the-Bank-Koffer hat. Aber ey, meine Güte, was soll ich da sagen? Und auch hier natürlich dadurch, dass Randy nicht da war, hast du ja auch dafür gesorgt, dass die Crowd auch mal gut und gerne CM Punk chanten kann. Weil, so, hä, ja, ihr habt zwar gesagt, es ist Randy, aber der ist ja nicht da. Ne? Also können wir jetzt auch sagen, kurz CM Punk raus. Wurde auch immer wieder durchgezogen, dann mal wieder nicht. Dann gab es wieder den Rollins-Chant, also das Gesinge von Rollins. Und auch hier die ersten 5 Minuten, ähnlich wie auch im Damen-Match. Ja, das ist auch gutes Wrestling und die starten natürlich auch direkt rein mit dem Dive von Rollins übers Top Rope in den anderen Käfig. Aber das halt 5 Minuten catchen und warten, bis der nächste kommt.
Was ich hier sehr mochte, war der Versuch von Rollins hier zwischen den Ringen einen Pedigree anzusetzen und dann gleich ist er wieder auf das Schlimme gefallen, auf den Rücken gefallen.
Ah, yeah.
Aber bin ich bei dir, klar. Ne? Genauso auch dann alles, was danach gekommen ist auch. Ne? Da, auch JD McDonagh ist dann der Nächste, der reinkommt. Und dann ist eben Seth Rollins in der Minderheit hier, dann muss ich den irgendwie den Judgment Day hier erwehren. Das fängt ja auch am Anfang ganz gut ab, ne? Wenn dann JD reinkommt und Rollins ihn dann gleich empfängt, dann kriegt er aber sofort einen Candlestick ab und dann wissen wir schon, wohin der Hase hier läuft. Was ich sehr mochte, war dieser Springboard Moonsault von JD McDonagh vom einen Ring, also zwischen den Ringen, mittleres Seil gesprungen, Moonsault auf diese kurze Distanz über das oberste Seil von dem anderen Ring. Das finde ich krass. Ich muss unbedingt sagen, also JD McDonagh hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch vom Verkaufen her finde ich den extrem, extrem gut aktuell.
Ja, also das sah auch wirklich picture perfect aus. Ne? Also super geflogen. Trotzdem muss ich ja ganz klar sagen, das waren jetzt auch alles Matchphasen, zu denen ich mir wenig Notizen gemacht habe. Weil es war wirklich meistens, X kommt rein, bringt Waffe mit und dann weiter, weil das war dann eben JD McDonagh, der bringt den Candlestick mit rein, dann wird Rollins mit dem Candlestick bearbeitet, dann Zeit läuft ab, Jey Uso kommt rein, bringt einen Stuhl mit, dann ist es wieder 2 gegen 2, es wird ein bisschen mit dem Stuhl gekloppt, du hast dann natürlich immer so eine größere Aktion, ne?
Ja.
Aber danach habe ich dann wieder, ja gut, Priest kommt rein und bringt so einen Teleskop-Schlagstock, würde ich jetzt mal sagen, mit.
Ja. Genau, aber da muss man vielleicht sagen, erstmal kam ja McIntyre kam ja zuerst rein. Nee, McIntyre will rein. Moment, McIntyre will rein und Priest hält ihn zurück. So war es.
Ja. Das halt dich an den Plan.
Genau. Sagt er ihm. Und dann hat McIntyre zu ihm gesagt, die Pläne haben sich doch gerade geändert. Und dann sagt Damian Priest, nee, nicht mein Plan, Kollege, ne? Und vertrau mir mal.
Die Würfel sind gefallen.
Genau. Da kommt Damian Priest raus mit diesem Schlagstock, Teleskopstock, wie auch immer. Das Team von um Cody dann so im Kevin noch so, wie hat der denn da reingebracht? Ist das erlaubt? So,
ja, jetzt alles erlaubt. Also vielleicht erschießt gleich einer ein, weiß man nicht.
Genau. Wie du schon sagst, ne, dann wird hier auch wirklich die Babyface-Fraktion quasi auseinandergenommen. Es gibt die Schläge mit dem Schlagstock, es gibt den Broken Arrow, also diesen Released Falcon Arrow quasi, es gibt einen Front Slam, dann gibt es diesen, werden die beiden verbliebenen Mitglieder hier, also Rollins und Uso, werden hier quasi aufgestellt, dass Damian Priest so ein Rolling Senton auf die zeigen kann. Ja. Und dann werden die halt hier verdroschen, bis dann Sami Zayn reinkommt, noch einmal kurz vorher die Hand geschüttelt wird. Und dann haben wir wieder eine andere Dynamik. Aber im Endeffekt sind die Matches halt eben immer, oder die Phasen sehr, sehr ähnlich, wie du schon richtig gesagt hast. Ne? Also Sami dann mit dem, fängt erstmal den Kendo-Stick von JD McDonagh ab, der ihn hier in Empfang nehmen will, schlägt dann eben selber zu, haut Finn Bella noch die Tür vom Kopf und holt dann einen Tisch raus. Und ja, der dominiert dann halt eben hier mit den großen Aktionen. Was wir dann noch sehen, auch da wieder schön verkauft von JD McDonagh, also will Sami irgendwie nach oben klettern, also irgendwie auf den Käfig in der Ringecke. JD hinterher wird dann runtergeholt hier, also JD wird dann auf der Top Rope gecrutcht, also landet da ziemlich unsanft, auch schönes Verkaufen da. Und dann findet Sami wie durch Zauberhand ein Stahlrohr, was da lose ist, oben im Käfig quasi, und bringt das mit und damit verhaut er dann den Judgment Day hier einen nach dem anderen. So ist es immer so, dass quasi am Ende einer Phase ist immer das Team im Rückstand, was quasi den nächsten Teilnehmer quasi mit dazu bekommt. Das hat mich auch ein bisschen gestört, weil das ist generell was beim Wargames-Match eben problematisch ist, aber es fühlt sich dadurch sehr mechanisch an, auch wenn die Action hier gut gewesen ist. Ne? Und gerade mit dem Hintergrund mit Randy Orton und Drew McIntyre, der so ein bisschen grummelig ist, ne, hat mir gut gefallen. Was mich überrascht hat, Kai, ist dir aufgefallen, dass Michael Cole El Generico angesprochen hat einmal? Das fand ich sehr witzig.
Ja, das stimmt, weil es ja auch die Ole-Chance gab und da meinte auch, oh, hier ist irgendwo El Generico im Building. Aber ich glaube, ging es auch nicht darum, ich habe nicht genau zugehört, oder ich habe es nicht genau raushören können, eher gesagt, wo es auch als Cody reinkam, darum ging, ja, hier, sein Vater hat ja das Event groß gemacht, dann hieß es, ja, Cody hat auch schon mal hier in der Stadt irgendwie ein Event groß gemacht. Und ich dachte, das müsste dann ja zu All-In eigentlich ein Bezug gewesen sein. Außer ich bin halt blöd.
Wir haben hier diverse Spitzen auf jeden Fall gehabt, ja, auf jeden Fall. Es gab sogar eine Ric Flair-Referenz, haben wir auch gehabt, also von daher.
Drew McIntyre kommt rein, genau.
Genau, Drew McIntyre kommt rein und ja, räumt halt erstmal auf, Kai, oder?
Spinebuster, böse gucken, Staredown, nochmal böse gucken. Hier Jey Uso, dich packe ich mir auch noch, packt sich Jey Uso. Also der dominiert erstmal schon stark, bis dann auch da wieder so, ne, dieses klassische, ja, anderthalb Minuten, darf halt zeigen, was er kann. Und dann müssen wir natürlich wieder so ein bisschen hin und her kloppen. Drew McIntyre kassiert dann auch noch den 1D von Jey und Sammy. Also da geht es dann so ein bisschen hin und her. Und dann kommt da Cody Rhodes, kommt rein.
Der Cody kommt rein, genau. Und auch da wieder natürlich, ne, wird dann kräftig aufgeräumt. Also der nimmt erstmal hier Damian Priest auseinander, danach Finn Bella und JD McDonough. Es gibt einen Front Slam von Cody gegen JD auf Finn Bella, der am Boden liegt. Dann wird hier ein Bullrope rausgeholt. Also auch da die Anlehnung an Dusty Rhodes natürlich. Da bekommt dann einer, ich meine, es war es JD, der das Ding an den Kopf bekommt? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ja, es gibt erstmal eine Clothesline und dann gibt es die Glocke, die gibt es an Finn Bellas Kopf. So, und dann wird er gecrutscht mit dem Seil quasi. Ne?
Gibt es die Glocke nicht gegen JD und dann dann das Ding in die Eier von Finn Bella? Auf jeden Fall, Leute, kriegen Glocke an den Kopf und jemand kriegt ein Seil in die Eier.
Genau, ich habe mir aufgeschrieben, Glocke an Finns Kopf und dann crutscht man Finn auf das Seil. Also so habe ich das hier stehen. Und davor gab es die Clothesline, meine ich, mit dem Seil gegen JD. Was man hier natürlich sagen muss, auch hier hat man kurz nochmal diese Reibereien bzw. die Fehde zwischen Cody und Seth Rollins kurz aufgegriffen, die sich aber, da gab es diesen Moment, wo Cody das Seil rausholt und dann hält Seth Rollins das auch fest und dann haben die so kurz so Seil ziehen und dann merken sie, ach, naja, wir sind ja auf derselben Seite, komm, mach mal.
Ja, gut, es ging ja auch da so ein bisschen, glaube ich, auch weniger um die Fehde, sondern eher, da hat ja auch Rollins gesagt, ja, was ist jetzt, kommt er oder kommt er nicht? Und dann hat Cody gesagt, ja, hier, komm, vertrau mir, der kommt schon. Also da ging es ja auch da wieder so ein bisschen drum, ne? Taucht Randy auf oder taucht er eben nicht auf?
Ja, und letzter Mann hier für den Judgment Day ist dann Dominic Mysterio, Dirty Dom. Der eigentlich das gemacht hat, was so sein Charakter auch hervorragend macht. Da lagen mich ganz viele Leute am Boden, dann tritt er erstmal so gefühlt auf jeden einen im Vorbeigehen. Aber das hält nicht allzu lange, weil sich dann die Faces auch erholt haben. Und dann gibt es einen sehr schönen Spot, wie ich finde, wo Dom quasi von den gesamten Babyfaces umzingelt wird und die dann alle auf ihn drauf. Das mochte ich sehr.
Ja, also das ist ganz gut gemacht, weil das passt ja auch, ne? Weil du hast ja auch gemerkt, bei dem Countdown dann, als es dann war, jetzt kommt Dominik raus, jetzt nur noch ein paar Sekündchen, hast du auch schon gemerkt, die Boos wurden lauter. Ne? Wir haben wieder alle Bock, Dominic Mysterio auszubuhen. Und natürlich freuen sich dann eben auch alle, dass dann Dominik da steht, guckt, oh, hier sind vier Leute um mich herum. Alle treten, schlagen auf ihn ein. Freuen wir uns natürlich.
Ja, ja, ja. Und wir wissen, dass ja theoretisch als nächstes jemand von Team Cody reinkommen sollte. Also wir kommen dann hier auch nochmal der Judgment Day ordentlich. Ja, einmal die Dominanzphase quasi. Ne? Da wird dann nochmal da gibt es einen Triple Chokeslam von Damian Priest und Drew McIntyre gegen Sami Zayn, Seth Rollins und Cody Rhodes. Dann,
der war übrigens sehr cool, dieser Triple Chokeslam.
Fand ich auch. Ich fand's auch eine gute Art und Weise, wie man es hier dargestellt hat, weil wirklich dann der Judgment Day hier stark dominiert hat mit den angesprochenen Aktionen. Da gab es ja noch von JD McDonough, gab es noch einen Moonsault von Finn Bella, gab es den Coup de Grace von Dominic, den Frog Splash. Und dann wurde ja auch noch Rollins durch den Tisch gerazers edged, wenn man es so ausdrücken möchte.
Ja.
Und dann war halt einfach komplette Zerstörung und der Judgment Day hat quasi einfach nur drauf gewartet, so, wer kommt denn jetzt? Wer kommt denn jetzt? Und dann ertönte die Musik von Rhea Ripley, die hier mit dem Koffer rauskommt, Kai.
Ja, genau. Es soll eingecashed werden, der große Plan, ne, Rollins ging eben mit dem Razor's Edge durch den Tisch. Also, warum nicht jetzt eincashen? Und dann startet Voices, Randy Orton kommt raus, Krieg einen riesigen Pop. Ich bin ganz ehrlich, ich vergesse manchmal, wie beliebt Randy Orton ist, ne?
Ja.
Also, weil wir klären natürlich, ja, Randy Orton, haben wir gute Promos, auch schon auch manchmal ein bisschen langweilig, ne? Der Orton-Storm, wir alle kennen und hassen ihn. Wenn er immer so, jetzt den Fuß und nochmal das Bein und nochmal der Arm und der Oberarm, also, ne? Nichtsdestotrotz, auch gerade natürlich durch die riesige Popularität des RKOs, aber auch so, weil er halt eine absolute Legende mittlerweile ist. Aber trotzdem, ich vergesse manchmal, wie sehr sich Leute freuen, weil du hast wirklich gemerkt, so der Pop war riesig, die Leute haben auch Bock, auch dann gerade das Abwarten auf den ersten RKO. Der hat immer ein bisschen auf sich warten lassen. Aber dann ist Randy Orton drin und ab da war ja auch wirklich Faces Overload, ne? Also ja. Es gab den fünffachen Hangman DDT, der wirklich cool aussah, also auch mit diesem Countdown von Randy, das mochte ich. Dann den Ansatz zum RKO, wo er eben auf dem Ring haut, was auch immer cool aussieht. Und dann hat er sich aber zu Jey Uso gedreht.
Also und, ne? Nein!
Nein, er ja. kann doch nicht Jey Uso RKO und der Typ, der ihn 1,5 Jahre aus dem Business genommen hat. Ne? Dann wird er so ein bisschen diskutiert. Ich sag mal, wenn es jemanden gibt, der auch charmant hören kann, ist es auch Randy Orton. Sondern, oder wenn dann erwischt wird, so, ja, ich wollte, ich hab nicht. Ne?
Ja.
Also das haben wir auch schon ganz oft gesehen bei Randy. Dann war es aber eben so, Damian Priest ist es, glaube ich, kommt von hinten angelaufen, will Randy Orton angreifen, dann rettet Jay ihn aber, indem er einen Superkick zeigt und dann denkt sich Randy, ja, so kacke ist Jay Uso jetzt auch nicht, zeigt dann den RKO gegen Dom, der schön aussieht, Dom top reingesprungen, Crowd natürlich, da ist er, da ist der RKO, alle freuen sich, aber es sollte nicht der einzige RKO bleiben, der uns präsentiert wird.
Ja, genau, da, wie gesagt, dann wird Judgment Day einmal komplett auseinandergenommen. Es gibt den Cody Cutter gegen Finn Balor, es gibt den Helluva Kick und den Uso Splash gegen Drew McIntyre, sodass der raus ist.
Den Fünfer Finisher, genau,
ja. Ja, ne, und dann ist JD quasi allein, der will dann flüchten, der flüchtet dann nach ganz, ganz oben, wird dann aber da oben abgefangen, sodass, ja, Randy Orton unten bereit steht und dann wird quasi, der gute JD hier von oben runtergeschubst in den Super RKO. Von Randy Orton gegen JD McDonagh, der plumpst da rein und alles ist vorbei eigentlich.
Muss auch wehtun übrigens, so einen Bauchplatscher vom Käfig oben runter zu machen, ne?
Auch das musst du dich erstmal trauen auch, ne? Also
ja.
Da auch erstmal diese Hemmschwelle zu überwinden, das ist schon nicht ganz so verkehrt. Ja, und dann vielleicht was das Überraschendste, was wir hier haben, weil eigentlich könnte man denken, ja gut, so ein Super RKO, das reicht ja aus für den Sieg, aber dann wird hier noch dem guten Cody Rhodes, der Damian Priest hier vorgeschubst quasi hier, macht den mal platt. Dann gibt's die Crossroads gegen Damian Priest und dann wird nicht JD McDonagh gepinnt, sondern Damian Priest. Und natürlich sagen viele, ja, warum wird denn hier Damian Priest gepinnt, wenn doch ganz klar JD McDonagh der offensichtliche Kandidat ist, auf den natürlich jeder auch im Tippspiel gesetzt hat. Kai, wie siehst du denn das hier? Hat man hier den Falschen gepinnt oder hat man hier genau den Richtigen gepinnt, um die Geschichte um den Anführer vom Judgment Day fortzusetzen?
Also ich glaube natürlich zum einen, dass Cody hier den Pin kriegt, ne? Cody, Wargames, Match von seinem Vater. Da haben wir halt, also wir haben ja auch alle auf Cody Rhodes getippt. Also das macht schon mal Sinn. Ach, hast du auch auf Randy getippt? Tja.
Ja.
Ist halt nicht schlau, ne? Das ist natürlich, da merkt man auch vielleicht auch ein bisschen im Argument ein bisschen Voreingenommenheit beim Ulf, ne? Weil er einfach nicht gönnt. Also, die schlauen Leute haben auf Cody getippt, okay. Sagen wir es halt mal so. Aber ja, ich bin bei dir. Ich habe natürlich auch auf JD McDonagh da getippt, weil macht ja Sinn, schwächstes Glied, ne? Aber wie du eben sagst, man kann da dann sehr damit spielen, weil Priest spielt sich ja auch schon sehr auf als Anführer des Judgment Day. Und ich glaube, so in unserer Wahrnehmung oder also in unserer Fanwahrnehmung von uns allen, ist schon Rhea Ripley die Anführerin vom Judgment Day. Aber Priest, der immer sagt, hier komm, ich mach so, ich bin hier der Chef, ich sag das und das. Ist es dann auch eigentlich schlau, ihn zu pinnen? Weil das kann man da dann wiederum anknüpfen. Hier, du spielst dich mal als Chef auf, aber bist dann der gepinnt wird. Finde ich in der Situation gar nicht so fatal.
Ja, genauso wird es kommen. Und die Frage ist eben, wer kann hier den Posten von Damian Priest einnehmen? Wird man den rausschmeißen, weil sein Plan ja ganz offensichtlich schiefgelaufen ist und nicht nur das. Er selbst ist sogar hier ja, das Opferlamm gewesen am Ende. Ne? Der hat am Ende den Pinfall gefressen. Er ist das schwächste Glied, ähnlich genauso wie es bei Judgment Day, Quatsch, beim Damage Control hier der Fall gewesen ist mit Bayley, hat quasi der vermeintliche Anführer den Pin gefressen. Und das ist natürlich nicht so besonders gut. Schauen wir mal. Also, man kann sich darüber ärgern natürlich, aber ich glaube, dass das tatsächlich ganz bewusst gemacht gewesen ist und nicht einfach eine random Entscheidung gewesen ist, sondern man wird diese Diskussion jetzt anstoßen. Und natürlich kann jetzt auch Drew McIntyre sagen, so, ach, guck mal hier, dein cooler Plan, ne? Ja, hat ja wohl nicht so doll hingehauen, ne? Meiner war vielleicht besser. Ja. Vielleicht sollte ich das regeln. Mal gucken. Also deswegen, das fand ich relativ klar und relativ eindeutig. Auch, dass man Cody hier nochmal stärkt, nicht nur wegen der Referenz zu Dusty, sondern auch dann, ja, wir gehen nun mal auf Rumble zu und Cody wird einer der Top-Kandidaten sein, dass der hier den Pin bekommt. Das passt dann für mich eigentlich auch ganz gut. Vielleicht will sich dann Damien noch an ihm rächen und sagt, hier, ich will es nochmal wissen und dann verliert er nochmal und dann ist er komplett unten durch.
Yes. Wir werden sehen.
So, Kai, jetzt haben wir hier gut über eine Stunde schon gesprochen und jetzt kommen wir zu dem Punkt, über den wir schon eingangs geredet haben.
Ja, jetzt wird es natürlich ganz spannend, weil, ihr habt es ja schon gesagt, ich finde, WWE hat es hier sehr, sehr schlau gelöst, ne? Weil du hast bei Raw angekündigt, okay, der finale Mann ist Randy Orton, um CM Punk Chance vorwegzunehmen, damit Randy Orton eben nicht den Rey Mysterio Rumble Nummer 30 Spot bekommt. Weil die sagen, wir hassen den Rey Mysterio, wir wollen Daniel Bryan haben. So, damit du das eben nicht hast. Schlauer Move, haben wir auch in der Preview gesagt. Konnten mir trotzdem auch nicht vorstellen, dass CM Punk auftaucht. Also, ne, hab ich mir auch die ganze Zeit nicht vorstellen können. Dann eben haben wir Survivor Series. Und es wird damit gespielt und gesagt, ja, Randy ist nicht da. Hm, komisch, ne?
Mhm.
Zum einen muss man auch ganz klar sagen, Randy Orton, riesige Legende, ist 18 Monate nicht da, der sagt, Leute, ich stelle mich doch nicht 50 Minuten in den Haikäfig, ich sage mal, hast du einen gesehen? So, ich krieg da meinen großen Pop, wenn ich rauskomme. Ich mache doch hier nicht so eine fiese Matenten da, so, ich bin doch nicht bekloppt. Ne? Trotzdem spielt man damit, Randy ist nicht da, du merkst es auch in der Crowd. Gib mal immer wieder CM Punk Chance, weil vielleicht kann er ja doch auftauchen. Dann ist eben der Moment gekommen, wo Randy rauskommen müsste, kommt Rhea raus, ne? Es gibt, oder es soll ein Cash-In geben und dann, bums, Voices geht an, die Leute rasten trotzdem aus. Sie haben auch mal gesagt, ah, vielleicht kommt ja CM Punk, kam aber nicht, weil, war ja auch nicht angekündigt, Randy war ja angekündigt. Es wurde ja gesagt, Randy Orton kommt raus, deswegen, was habe ich zu buhen? Ne? Mhm. Außerdem, Randy, cooler Typ, freuen sie sich. Dann, Match läuft, geil, cooler RKO, alle sind happy, du hast den Shot, alle sind da, alle feiern. Alles cool, so, ne? Klar, Leute sagen, ach, CM Punk, aber dran geglaubt hat ja eigentlich keiner, sind wir mal ehrlich, ne?
Das haben schon viele dran geglaubt, glaube ich.
Ja, aber du weißt, wie ich es meine, ja, ne? Also, ja. Jetzt auch, wenn man jetzt sagt, man verlässt sich so ein bisschen auf die seriösen News-Outlets, also, okay, die Leute, die mal was hören können, vom Hören sagen, haben gesagt, yo, wir haben nichts gehört, kein Deal, und dann kommt eben der DIY-Shot, wie ich ihn nenne, wie damals bei NXT mit dem Turn von Gargano gegen von Ciampa gegen Gargano. Du hast das Ding ins unten rechts in der Ecke, das war Serious Emblem. Und auf einmal geht Card of Personality an.
Mhm. Und die Halle rastet aus.
Komplett.
Also ja. Geht komplett Apeshit und dann kommt CM Punk raus im weißen Shirt, ganz entspannt. Und blickt einmal hier in die Runde und jubelt dann, lässt sich noch von den Zuschauern der ersten Reihe feiern und man denkt sich so, ach krass, CM Punk bei WWE und auch die Social Media Postings von WWE gehen halt in diese Richtung, weil da stand sofort dann oben drüber, never say never, the hell froze over, all solche Sachen. Also,
ja, dieses Bild von Triple H mit CM Punk zusammen, da irgendwie a cold day in hell oder sowas.
Ja, alles, genau, ne? Genau
das. Genau das, ne? Das, wo beide aufeinander zeigen. Also es ist schon verrückt. Und natürlich ist das eine Sache, über die man jetzt auch nicht nur in der Review sprechen kann, weil darüber kann man, glaube ich, auch anderthalb Stunden sprechen. So, was macht Sinn? Ist es ein Risiko für WWE? Ja, natürlich ist es ein Risiko für WWE, das haben wir auch gesehen. Ich glaube aber, dass sich WWE nicht so abhängig von CM Punk machen wird, wie ein AW es gemacht hat. So dieses, das ist jetzt unser Top-Guy, weil du hast da eben noch, du hast halt einen Cody Rhodes, du hast noch einen Roman Reigns, ne? Und ein Punk wird auch, also klar, der wird mehr Aufmerksamkeit aktuell ziehen, aber ich glaube, sie werden ihn auch nicht größer präsentieren als einen Cody Rhodes oder als einen Roman Reigns. Ne? Also im Worst Case, so falls alles schief läuft, fliegt er dann wieder raus, aber es ist halt eben nicht so ein Bruch, dass jetzt dein Top-Guy weg ist, ne? Wie als er dann bei AW on Top war und dann jetzt auf einmal Titel weg und Young Bucks weg. Ich glaube, das wird WWE schlauer lösen können, meiner Meinung nach. Und auch mit mehr Autorität lösen können, vielleicht, wenn ich jetzt wirklich an so ein Triple H denke. Also, aber es wird spannend. Ich finde, es ist ein geiler Buzz fürs Wrestling an sich, weil du merkst, es wird wieder diskutiert. Ne? Wir lassen jetzt mal, weil es ist immer anstrengend, wissen wir alle, wir lassen jetzt mal Fanboy-Diskussionen weg. So, hoffentlich prügelt der sich direkt, damit WWE untergeht oder sowas, ne? Oder ich hab's immer gesagt, der ist viel besser in der WWE als bei AEW, so. Das ist mal alles egal, das Quatsch. Du merkst aber, Interesse ist da und egal, wie man jetzt sagt, oh, ist ja langweilig, interessiert keinen. Ich glaube auch die Leute, die sagen, oh, ist so langweilig, interessiert keinen, werden Dienstagmorgen bei Raw reingucken und sich sagen, was hat er denn gesagt? Interessiert mich ja schon natürlich, damit ich mich darüber aufregen kann.
Ja, also das Spannende ist vielleicht auch jetzt hier die Frage, wie kam das denn überhaupt zustande? Weil es natürlich gerade in den 24 Stunden vor der Survivor Series wurden ja wirklich die Gerüchte immer lauter und immer lauter. Aber Fakt ist, und das wurde auch von offizieller Seite bestätigt, also von offizieller WWE-Seite bestätigt, dass diese Verbindung WWE-CM Punk erst am Tag der Veranstaltung abgeschlossen worden ist. Das heißt, alles, was davor stattgefunden hat, war reine, reine Spekulation. Weil da sind ja schon 1000 Memes und alles mögliche rumgegeistert. Und ach, guck mal hier, Cult of Personality hat einen Remix, das muss CM Punk sein. Guck mal, hier sind Sterne auf dem T-Shirt, das muss, hier sind Blitze auf dem T-Shirt, das muss CM Punk sein. Guck mal, hier sind Sterne am Türrahmen, das muss CM Punk sein.
Guck mal, die haben in der Promo das gesagt, das hat CM Punk auch mal gesagt. Genau. Ne? Also, so, WWE spielt auch mit so Sachen natürlich, ne? Haben wir schon ganz häufig gesehen. Also auch unabhängig davon, ob es den Deal schon gab oder nicht. Oder auch, ob man den machen wollte oder nicht. Natürlich kann, also WWE hat es ja auch ähnlich wie auch damals in diesem Bray Wyatt-Aufbau verstanden, Hinweis irgendwo zu verstecken und hat dann auch gecheckt, dass Leute im Internet das aufgreifen und dass dann durch subtile Hinweise Buzzes kreiert werden können. Ne? Ja. Also das hat man da auch gemacht, unabhängig davon, ob jetzt klar war, der kommt oder der kommt nicht, weil hat trotzdem für, so, deswegen wurde ja auch spekuliert, weil Shinsuke Nakamura hat wieder gesagt, oh, who sets me free, das ist ja wie ein Cult of Personality, ne?
Also was halt ganz interessant ist, dass es schon im Vorfeld, also laut Fightful im Vorfeld schon ein Gespräch gegeben hat, nämlich am 19. November, da soll sich Triple H und CM Punk mal zusammengesetzt haben und gut über eine Stunde lang miteinander gesprochen haben, aber zu dem Zeitpunkt war da eben noch nichts fix, sondern es gab tatsächlich an dem Tag selber, an dem Tag des Survivor Series selber nochmal ein Treffen der Verantwortlichen und Triple H hat es ja auch gesagt, also er hat ganz eindeutig gesagt, wir haben mitbekommen, da ist das Interesse da und wenn die Zuschauer das wollen, dann wären wir dumm, wenn wir nicht versuchen würden, das hier möglich zu machen. Ist eben eigentlich auch so. Aus Geschäftssicht macht das absolut Sinn und die Reaktionen jetzt, die zeigen das dann eben auch. Es heißt auch laut Fightful, dass quasi das ganze Ding sehr, sehr geheim gehalten worden ist. Sprich, da wusste nur ein sehr geringer Teil der Mitarbeitenden des Rosters, des Talents, wussten nur, was da passiert. Weil natürlich, wenn du ein Geheimnis bewahren möchtest, sollst du das Geheimnis möglichst wenig Leuten sagen. Umso weniger ist die Chance, dass es irgendwie rausrückt. Und Triple H hat wohl in den letzten Minuten hier selber die Production übernommen, hat sich da wohl dran gesetzt, hat dann dafür gesorgt, wie der zeitliche Ablauf ist. Kurz vor dem Main Event gab es wohl eine kurze Unterredung mit den Producern, mit den Referees, mit dem Staff und auch mit dem Talent und eben auch den Headwritern, wo Triple H, Bruce Pritchard und Michael Hayes zum einen Änderungen am Main Event durchgesprochen haben, aber die weitere Informationen an das Main-Event-Talent, also die dann auch wirklich im Main-Event gestanden haben, gab es dann wohl wirklich erst kurz vor dem Match, also dass da was passieren würde. Und Kai, wir haben jetzt natürlich auch schon gesehen, dass es da Reaktionen sowohl von Seth Rollins als auch von Drew McIntyre gab. Und gerade ein Seth Rollins hat sehr laut in Richtung des CM Punk geflucht. Es gab die Mittelfinger, ein Drew McIntyre soll wutentbrannt die Halle auch verlassen haben. Ja, jetzt sind wir an dem Punkt, was ist da echt und was ist da gespielt quasi, was ist Storyline? Ich bin ganz ehrlich, also Drew McIntyre kann ich aktuell nicht einschätzen. Da gab es heute die Information, dass sein Vertrag April 2024 auslaufen soll und laut Pro Wrestling Insider würde er danach gerne längere Auszeit nehmen. Sprich, er könnte noch WrestleMania mitnehmen und danach würde er erstmal sagen, so, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Urlaub in Schottland, was ihm ja auch absolut gegönnt ist. Ne?
Ja, also ganz klar, auch das, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für so Podcaster sind das immer die geilsten Sachen. Wenn du überlegen kannst, was ist jetzt Work, was nicht, ne? Also das ist halt das, was Spaß macht, worüber man schön diskutieren kann, wo auch 10 Leute fragst und du 11 Meinungen hast. Das mag ich immer ganz gerne. Ich persönlich, Denn man hat ja schon häufiger auch mal gehört, dass ein Drew McIntyre jetzt nicht so super zufrieden sein soll. Könnte mir vorstellen, dass ein McIntyre jetzt nicht so super happy ist. Ne? Und ein Rollins, da gab es ja auch schon viele Interviews, ich glaube auch so im Rahmen von WrestleMania oder letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wo es darum ging, so, ja, hier, wie findest du denn CM Punk, wie findest du Phil Brooks und was auch wirklich war, so, oh, ich hasse den, bleib weg, du Krebsgeschwür, was er auch wirklich dann in die Kamera gesagt hat, ne? Und wir haben es ja auch schon vor dem Podcast besprochen, ich glaube, so ein WrestleMania Night One Main Event Rollins gegen CM Punk, also, das würde ich mit Kusshand nehmen, ne? Dann kriegt auch CM Punk da mal sein Mania-Main-Event, kann das auch nochmal abhaken von seiner Bucketlist. sind wir mal ehrlich, wir haben es gesehen, Punk im Ring auch teilweise anstrengend. Wenn es jemanden gibt, der dich auch noch zu geilen Matches ziehen kann im Roster, ist es definitiv ein Seth Rollins, der dich da auch dann irgendwie mitziehen kann. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das so in Richtung Plans für eine Fehde geht mit den Mittelfingern.
Da gehe ich
also, ob auch. Die sich jetzt wirklich mögen, keine Ahnung, ne? Also,
das ist aber auch egal, die müssen sich
nicht mögen. Wollte ich gerade sagen. Ja, also, ich kann mir auch trotzdem vorstellen, dass ein Rollins sich denkt, ey, so, verpiss dich, ich kann dich wirklich nicht leiden, aber unabhängig davon, glaube ich trotzdem, dass das hier der Plan ist, halt, um eine Fehde aufzubauen zwischen den beiden.
Wir sind jetzt wieder an einem ähnlichen Punkt, wie wir es natürlich auch bei AEW gehabt haben, nämlich dem Punkt, wo wir sagen, eigentlich sollten die alle erwachsen und professionell genug sein, dass sie miteinander arbeiten können, egal ob sie sich persönlich mögen oder eben nicht. Und wie du schon gesagt hast, Rollins und CM Punk, die hatten auch schon so Social-Media-mäßig so ein bisschen Beef miteinander. Ne? Da wurde das schon ausgeteilt, du hast richtig gesagt, auch Rollins hat Richtung CM Punk in Interviews ausgeteilt. Aber es ist halt auch Wrestling. Und im Wrestling geht es vor allem auch darum, dass man die Grenzen zwischen Erzählung und Realität, dass man die verschwinden lässt. Und genau das macht man hier gerade sehr, sehr clever. Wir wissen alle nicht genau, ist Drew McIntyre jetzt wirklich wütend? Die wussten ja davon. Die wussten davon, dass CM Punk hier auftaucht. Hat CM Punk nur Freunde backstage? Nee, garantiert nicht. Werden da manche von enttäuscht sein? Vielleicht auch, weil sie Angst davor haben, dass sie hier ihren großen Spot verlieren? Ja, klar. Also, da muss man ja davon ausgehen. Wenn ein Top-Guy reinkommt, kannst du davon ausgehen, dass irgendjemand anders in der Rangliste runtergestuft wird und vielleicht nicht sein großes WrestleMania-Match bekommt. Ganz klar. Also das ist ja immer das Problem, wenn so ein großer Name in eine Company kommt. Aber nichtsdestotrotz, für die Zuschauer und für das Produkt ist das sicherlich was das ganze Ding nochmal bereichern kann. CM Punk hat in letzter Zeit, du hast gesagt, die Matches waren anstrengend. Ja, manche Matches waren anstrengend, aber er hat auch gezeigt, dass er durchaus noch in der Lage ist, ein gutes Match zu bestreiten. Wir haben es gegen Samoa Joe gesehen, das Match war zum Beispiel in Ordnung und gut. Auch die Fehde gegen MJF war natürlich sehr, sehr gut. Da waren auch andere noch gute Matches dabei. Also es ist nicht so,
als ob also MJF ist ja auch schon wieder fast 2 Jahre her, muss man halt auch sagen. Ne?
Klar, aber ich glaube, da kommt wiederum auch der Vorteil von WWE mit rein. Der WWE-Stil ist deutlich anders als eben auch der AEW-Stil. Das ist langsamer, das ist methodischer. Ich glaube, den kann CM Punk wesentlich sicherer gehen. Der musste auch keine Buckshot Lariat probieren, wo er sich auf den Hintern setzt oder sonst irgendwas. Du weißt, was ich meine. Der WWE-Stil ist anders. Und ich glaube, dass CM Punk vor, ich sag mal, 15 Jahren den AEW-Stil problemlos mitgegangen wäre und das problemlos hätte mitmachen können. Jetzt inzwischen halt eben nicht mehr. Aber ich glaube, dass man den WWE-Stil und auch mit den Leuten, mit denen man da zusammenarbeitet, ich glaube, dass man das besser umsetzen kann als da. Ich finde es einfach eine spannende Zeit. Ich finde es super spannend, dass das jetzt passiert ist. Ich habe selber nicht damit gerechnet.
Nee.
Es ist ein großer Buzz, der da nochmal kreiert worden ist. Und da kann man noch sagen, interessiert mich nicht. Schau dir die Reaktionen an, das Internet explodiert. Triple H hat schon angekündigt, auch die Survivor Series, die erfolgreichste Series überhaupt bislang. Zahlen gingen überall hoch, was garantiert auch an den Spekulationen gelegen hat, ne, weil die Leute wissen wollten, passiert da irgendwas? Kaufe ich einfach mal ein Pay-Per-View oder abonniere mal Peacock und guck mal, was passiert.
Ja. Und natürlich wieder, wir alle lieben ja auch, es muss gestichelt werden, es muss natürlich geschossen werden, das ist ja auch gut. Ist halt auch interessant, dass es an dem Abend passiert, wo WWE Survivor Series Head-to-Head geht mit Collision, ne?
Ich bin aber ganz ehrlich, ich glaube, da hat keiner von WWE drauf geschaut.
Nee, natürlich nicht, aber das sind halt Sachen, die du halt auch nochmal sagen kannst.
Ja, ne? Ja, klar.
Also, guck mal, so Collision gefühlt die Show, die für CM Punk gemacht wurde, so auf blöd gesagt, ne, so um CM Punk herum. Und jetzt am gleichen Abend, wo die Show läuft, taucht er bei der Series auf, ne? Also,
ja.
Um natürlich, so, deswegen auch da, was wir da jetzt sagen bei Raw, es ist interessant, darüber kann man reden, also, ne, es würde mich jetzt auch wundern, wenn jetzt die Review zu Survivor Series ganz schlecht bei YouTube performt. Ne? Oder generell bei Aufrufzahlen.
Absolut, absolut. Das ist nun mal einfach so. Es kreiert eben Aufmerksamkeit. Und es ist aus WWE-Sicht clever. Die Frage ist eben, was sind die Vertragsmodalitäten? Ich habe schon drüber nachgedacht. Also ich bin ehrlich, ich würde CM Punk nicht für länger als ein Jahr verpflichten, sondern dann von einem Jahr zum nächsten, vielleicht sogar nur für ein halbes Jahr, vielleicht bis WrestleMania und dann mal gucken.
Ja. Ich hatte irgendwo auch was gelesen von 3 Jahren. Also du liest ja viele verschiedene Sachen, ne?
Also ein Jahr ist jetzt auch nur meine Theorie. Ja.
Also ich hatte jetzt...
Bin gespannt.
Ja.
Genau. Gucken wir mal, wie das aussieht und wie dann die weiteren Informationen zur Personalie CM Punk sein werden.
Das ist ja auch immer das Problem. Also deswegen versuchen wir auch immer, es gibt ja auch ganz häufig im Internet dann Seiten, die sagen, wir beziehen uns auf Fightful und Fightful sagt, das haben wir nie gesagt. Ne? Also auch da immer ein bisschen schwierig, wie es ist eben mit Gerüchten und was man aufschnappt. Deswegen versuchen wir halt dann im Normalfall immer die Fakten zu nennen und dann kann ein bisschen spekuliert werden.
Ja, und vor allem eben auch die Quellen zu nennen. Ne? Das ist dann eben auch das Wichtige an der Sache. Also die Sache mit dem mehrjährigen Vertrag hat wohl der Pro Wrestling Insider mitgeteilt. Also von daher, warten wir ab, wie sich das jetzt einfach entwickelt. Warten wir ab, wie sich ein CM Punk Backstage einbringt, ob es da Ärger gibt. Das können wir jetzt noch nicht abschätzen, dass er jemand ist, der inzwischen ein großes Ego mit sich herumträgt, das eigentlich auch schon immer mit sich herumgetragen hat, das wissen wir. Wir wissen aber auch, dass bei WWE ist man da, glaube ich, ein bisschen schneller, als man was bei AEW gewesen ist, auch weil man, wie du schon richtig gesagt hast, nicht so in, ja, bei AEW braucht es CM Punk eben auch deutlich mehr als WWE. WWE ist on top, das muss man ganz klar sagen. WWE ist momentan heiß, im Endeffekt ist das jetzt so, um zurück in Zukunft Slang zu bleiben. Das ist ein super Zündi, den du jetzt hier in den Tank reinschmeißt, ne? Auf der Road to WrestleMania. Und damit fährst du noch mal schneller Richtung WrestleMania, ganz klar. Und absolut. Ich find's hochgradig spannend, was da passiert. Vollkommen emotionslos der Personalie CM Punk gegenüber. Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich nehme das. Ist doch cool. Das ist eine weitere unsichere Variable in dem ganzen Ding. Sowas brauchst du. Genau sowas brauchst du auch im Wrestling. Wie oft haben wir uns darüber aufgeregt? Ah ja, wir haben nur eine WWE und eine große Company und irgendwie passiert nichts. Das passiert gerade.
Guck dir das Jahr, guck die letzten 2 Jahre an, ne? Ja. So mit Vince McMahon raus, wieder rein, TKO, Verkauf, Mania krass, dann das, Cody Rhodes zurück. Also, ne, also was da an Transitions stattfindet, Punk unretired, Punk bei AEW, Punk weg, Schlägerei, Young Bucks, es werden Leute gebissen, raus, dann alle suspendiert, Bucks wieder da, Punk wieder da, Collision ist da, Punk wieder raus, Jack Perry, ein, zwei Tage nach der größten Show Wembley fliegt CM Punk raus, ist dann wieder bei WWE. Also, das ist halt nur verrückt, was passiert.
Ja. Ne?
So, vergleich das mal. So, klar, auch da gab es Sachen, aber vergleich das doch mal mit dieser langweiligen 2015, 2016er Zeit.
Ne? Wisst ihr noch, als bei Headlock nichts passierte?
Ja, und jetzt ist wirklich jedes Mal Breaking News, das bam, also.
Ja.
Ne? Es ist irre.
Deswegen, also da, ich finde, da können wir froh drüber sein. Wir werden uns garantiert auch drüber ärgern, natürlich, auf eine gewisse Art und Weise. Ich glaube auch, dass da Punkte gibt, worüber man sich dann ärgern können wird. Es wird wieder Aufreger geben, aber es wird Diskussionen geben. Und da freue ich mich drauf. Und ich finde, um da so Richtung Fazit hier zu kommen von der Survivor Series, ich fand, das war eine coole Show. Also ich habe fand persönlich beide Wargames-Matches unterhaltsam, auch wenn da hier und da bei den Frauen so ein bisschen Unsauberkeiten drin gewesen sind, auch wenn die Struktur des Wargames-Matches statisch ist, habe ich mich da gut unterhalten gefühlt. Die Midcard hat mich gut unterhalten, die Geschichte mit ist Randy Orton überhaupt da, hat man gut durchgezogen und dann natürlich am Ende noch der Knalleffekt mit dem CM Punk obendrauf.
Das ist wirklich bizarre Welt.
Da kann man auch nichts gegen sagen, oder? Also ich finde, das war eine insgesamt sehr, sehr gelungene Survivor Series, die wir hier gesehen haben.
Und was sagen dann die Bananen?
Die Bananen sagen 6,5.
6,5? Okay, ja. Ich wäre auf eine 6 gegangen, weil ich vielleicht manche Sachen so ein bisschen kritischer gesehen habe. Natürlich spielte auch mit, dass wir jetzt 2 große Comebacks hatten. So, ich bin immer noch Fan von Crowd-Reactions. So, das Rending hat gezündet. Man muss sowieso sagen, jetzt unabhängig von Punk, Chicago-Crowd sowieso auch gut. Ne, die waren dabei. Ja, immer dieses We Want Tables chanten, finde ich auch nervig bei Wargames. Ne, so, ja, komm, der kommt schon noch, halt ein Maul. Ne? So, das finde ich dann immer so ein bisschen anstrengend. Das geht so in Richtung so ein What-Chant langsam, ja. Dieses We Want Tables. Trotzdem haben sie stark gemacht, war rund, du hattest zwei, ne, du hattest Randy Orton, der zurückkam, angekündigt, musstest du aber machen, weil beschweren wir uns ja auch häufig drüber, oh, jetzt das Comeback angekündigt, war hier eben schlau, weil sonst hättest du die Gefahr gehabt, dass er ausgebucht wird, weil wir wollten CM Punk und haben Randy Orton bekommen. Und dann hast du eben nochmal CM Punk. Also auch die beiden Sachen, hör dir die Pops an, das ist geil. Ich mochte auch, ja, Kritik, weil dass die Faces da so klar gewinnen und durch die Heels durchgehen, ist eigentlich blöd. Trotzdem gerade diese Finisher-Sequenzen am Ende, das macht Spaß. Das ist doch eigentlich das, was ich in einem normalen Survivor Series mag, wenn dieses Finisher nach Finisher nach Finisher kommt. Das hattest du auch hier. Unterhaltsam. Die Wargames-Matches gingen nicht 45 Minuten. Das ist für mich super gut. Schon mal 10 Minuten gespart. Also, ja. Ich bleib bei einer 6 von 8.
Ja. Und damit sind wir am Ende der Survivor Series Review hier angekommen. Witzigerweise werden mir sofort auf Facebook und Instagram beziehungsweise auf Twitter Schlagstöcke angeboten. Als ich gerade kurz nachgeschaut habe, ob noch irgendwas passiert ist. Aber, ihr, liebe Leute, könnt natürlich dann gerne uns mal schreiben, wie hat euch die Survivor Series gefallen? Lasst eine Bananenwertung da. Schaut gern, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, bei Patreon, Steady oder bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbei. In der kommenden Woche haben wir unter anderem die Helden aus der zweiten Reihe zurück. Da sprechen wir über Billy Gunn. Nächste Woche, Sonntag, wird es auch wieder einen wunderbaren Podcast hier geben. Was das Thema sein wird, aufgrund der aktuellen Entwicklungen, konnten wir da nicht ganz so schnell reagieren. Aber ich kann euch versprechen, Sonntag werdet ihr uns wieder hören hier im Free-Feed. Und da geht es dann eben weiter, ganz normal im Takt. Und nicht zu vergessen, 2. Dezember, 17.30 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Da wird es dann das gemeinsame Watch-Together geben von One Night Stand 2006 für einen guten Zweck. Da sind wir immer gern dabei. Und Kai, hast du noch letzte Worte an der Stelle?
Wilde Zeiten. Wirklich einfach wilde Zeiten. Das ist ja Punk. Ja, zurück bei WWE hätte das jemand gesagt. Ne? Ja. Egal, ob du sagst vor einem Jahr, vor zwei Jahren oder vor fünf Jahren, hätte immer komisch geklungen.
Richtig. Der Super Zündi CM Punk ist zurück bei WWE. Und dann mache ich hier an der Stelle den Deckel drauf und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.